Hallo Matthias.
Hallo Sven.
Wie schön, dich zu sehen, dich zu hören und in diesem kleinen, bescheidenen Kreis.
Da kann man ja auch mal was loswerden in so einem kleineren Kreis, oder?
Ja, hau raus. Dinge, über die wir sonst nie sprechen. So, wie geht's?
Wäre ja auch so in eigener Sache, ne? Wir haben ja einen Notfall im Team.
Ja, das, was wir nie machen sonst, aber diesmal machen wir das, genau. Wir haben einen Notfall. Unser großartiger und wunderbarer Carsten, der uns normalerweise alles das so zusammenfährt und mischt, dass wir toll aussehen und toll klingen. Heute ist Clemens da. Hallo Clemens, mach das heute. Aber Carsten ist unser Notfall. Deshalb die Bitte einmal in die Runde, die jetzt zuhören, wenn jemand eine Idee hat oder gerade zufällig was weiß, 2+2 nette Menschen in Hamburg brauchen eine neue Wohnung. Und zwar relativ zügig.
Wollen wir das mal gerade noch ein bisschen aufschlüsseln? Diese 2+2 Menschen sind keine obskure Lebensgemeinschaft von Zusammengezählten, sondern eine kleine Familie.
Ja,
zwei. Vater, Mutter, Kind und Kind.
Richtig, zwei freundliche Buben, sagt man in Bayern, in Deutschland sagt man Jungs.
Knaben.
Knaben. Wunderbare Menschen.
Wohlerzogen.
Wohlerzogen, auch
sportlich.
Sportlich und untereinander sehr gut sozialisiert. Es gibt auch keinen Krach. Und ach, das sind einfach wunderbare Menschen. Also Carsten kennen unsere Freunde und Zuschauer. Wir hatten ja auch mal ein Gespräch im On. Es wird gesucht, eine Wohnung mit so wenigstens bitte 70 Quadratmetern. Ich habe die Stadtteile hier in Hamburg auch hier aufgeschrieben, wenn ich das vortragen darf. 3 Zimmer irgendwo zwischen Eimsbüttel, Altona, Nord, Hohe Luft, Stelling, Lockstedt, Niendorf und Alsterdorf. Damit die Jungs nicht ganz rausgerissen werden aus ihrem bestehenden Umfeld. So, das wäre.
Vielleicht dürfen wir noch sagen, dass dieser Notfall entstanden ist durch eine Eigenbedarfskündigung. Mhm.
Ja. Spricht ja nicht.
Die Familie ist solvent, es sind attraktive Mieter, sie sind zuverlässig.
Ja.
In jeder Hinsicht wünschenswert.
Ja. Gut, man hat Verständnis, weißt du, wenn dann so eine 18-Jährige zu Hause aussieht, braucht sie ja auch wie vierköpfige Familien 70 Quadratmeter. Hätten wir vielleicht anders lösen können. Wir haben
da möchte ich jetzt aber noch kurz dazwischen grätschen, damit das nicht missverstanden wird. Ich glaube, dass die 18-Jährige ihre eigene Wohnung bekommt, finde ich nicht schlimm.
Nein.
Schlimm finde ich an der Politik, die die Mieten in die Höhe treibt in den Städten. Also das finde ich bedenklich.
Ja, auch das, da habe ich aufgetragen bekommen. Es muss ja wohl mindestens dann leider sein, höchstens 1.300 € kalt zahlen zu wollen. Das finde ich schon viel zu viel. Aber nochmal, wenn jemand zuhört, der was weiß, ich schreibe es auch nochmal in den Freundeskreis. Das machen wir sonst nicht in diesem Fall. Aus gegebenem Notfallanlass und mit vielen Dank im Voraus fürs Nachdenken an alle da draußen. Falls jemand was.
Carsten kann sogar eine Elternbürgschaft beibringen.
Das kann sein. Sonst
und ein polizeiliches Führungszeugnis.
Ja, das stellen wir ihm sonst aus.
Ja.
Machen wir ja bei den anderen auch.
Wo wir gerade bei den Werbehinweisen sind, würde ich gerne auf unseren Shop nochmal hinweisen, weil wir ein neues Trendprodukt oder zwei neue Trendprodukte, darf ich?
Ja, natürlich.
Aufgenommen haben. Also ich möchte nochmal auch auf die Bestseller aus vergangenen Jahren hinweisen. Also sehr gut verkauft hat sich ja der Schlüppi von Angela Merkel. Immer noch vorhanden in den Trendfarben Schwarz, Rot und Gold. Die müffeln inzwischen so ein bisschen, also die müssen raus. Die haben wir reduziert mit dem Code Angelina. 25 gibt es im Moment Rabatt auf jede dieser Hosen. Wenn man 10 davon nimmt, gibt es nochmal einen drauf. Dann hatten wir ja zum Thema Haarpflege Mein Kamm von Olaf Scholz.
Mhm.
Auch ein tolles Produkt, das immer noch verfügbar ist. Und jetzt ganz, ganz neu der Föhn von Friedrich Merz. Wer seinem Kanzler mal so richtig nah sein möchte oder ein bisschen heiße Luft unterm Hintern machen möchte, greift zu diesem Produkt. Und als letztes empfehle ich die Schnürsenkel von Donald Trump, auch jetzt in den Farben Blau, Rot, Gelb und Schwarz.
Blau, Rot, Gelb und Schwarz. Warum denn Gelb und Schwarz? Ich dachte, Blau, Rot, Weiß, Star, Spangled Banner.
Ja, weil er ja damit verschiedene Botschaften sendet. Du hast es ja mitbekommen, wenn er die Air Force One verlässt und einen offenen Schnürsenkel trägt, dann ist das nicht Nachlässigkeit, wie man das bei Joe Biden vermutet hätte, sondern eine Botschaft an die QAnon-Analysten, die daraus natürlich ablesen können, dass er wieder mal alles im Griff hat. Ich meine, selbst wenn er in einer Jogginghose aus der Air Force One steigen würde, würde er Karl Lagerfeld damit widerlegen.
Ah, das heißt, wenn er Jogginghose trägt und so einen gelben Schnürsenkel um den Kopf hat, dann ist das ein Signal, morgen bombardiere ich den Iran oder mir geht's gut oder gekauft.
Ja, der gelbe Schnürsenkel um den Kopf, das, davon würde ich ihm abraten, weil das ist natürlich eine Beleidigung der indigenen Bevölkerung Amerikas, weil er damit natürlich die...
Okay.
Ja.
Das bieten wir auch an. Ich freue mich, was du gerade machst. Also du verschickst das dann ja alles.
Ja, natürlich.
Nachdem wir ja keinen mehr haben, der das macht. Das wird dann auch noch handverpackt und signiert von dir. Finde ich toll, die Schlüppis und so. Wo wir schon dabei sind, es hat sich ein bisschen was geändert. Das haben sicherlich alle gemerkt. Der Login zu diesem Video war ganz anders als sonst oder fast ganz anders. Dazu schreibe ich noch was rum in den nächsten Tagen. Es hat sich da also überraschend über Nacht viel geändert. Wir haben das dann über mehrere Nächte auch wieder hergestellt, glaube ich. Und es sollte jetzt so sein, dass vielleicht manche sogar diesen Beitrag schon 2 Stunden vorher sehen konnten oder 3. Das mag wohl so sein.
Ach, 3 Stunden, bevor wir den aufgezeichnet haben,
ja, bevor war der schon... Richtig, bevor wir den aufgezeichnet haben, konnten wir den schon sehen. Ist das nicht toll?
Ist ja verrückt.
Ja, ne? Live ist live.
Lass mir das denn jetzt erst, da hätte ich ja gucken können...
Was du gesagt hast. Ja, das ist die Zeitmaschine im Shop. Die kommt auch demnächst wieder rein, wenn sie wieder zurückkommt aus der Zukunft. Wenn wir vergessen, wo wir sie abgestellt haben. Was ich sehr süß fand, darf ich dir das mal kurz zeigen? Also, weil wir wollten da ja auch hin. Mal
gucken, Also, haben wir Post bekommen?
Ja. Wir haben Post bekommen aus dem Freundeskreis. Liebe Grüße zurück.
Möchtest du vorlesen, was da drauf steht?
Nein, vielleicht doch. Doch, also ich darf das.
Vielleicht lass uns mal den Kontext. Es war im Rahmen eines politischen Bildungsprogramms eine Reise eines Heidelberger Stadtratsmenschen, der diesen Hotspot der freien Liebe und der freien Körperkultur besuchen wollte, nachdem man allerdings erst ein Vorbereitungsseminar beim FKK-Strand in Heidelberg besuchen musste. Oder
ich weiß nicht mehr, ob es Heidelberg war, aber kann sein, ja. Freie Liebe, freie Körperkultur, freie Partnerwahl. Das war so die Kombination, das Versprechen für die anderen Mitglieder des Betriebsrates, wollte ich gerade sagen, der Gemeindeversammlung, was weiß ich.
Aber jedenfalls, das Heimatverein.
Richtig. Jedenfalls, wir schicken dann natürlich Rechercheure hin, wie uns aus unserem Freundeskreis.
Da ist jemand hingegangen, wo es so richtig weh tut?
Nein, das deswegen der Zusatz, ich sage ja nicht, wer es war, aber liebe Grüße zurück in die Gegend.
Warum kriege ich nicht solche Karten?
Sonnige Grüße aus dem anständigen Teil von Agd. So, also das ist nicht so, dass wir hier, unsere Freunde sind anständige Leute. Aber schön, also ich habe mich sehr gefreut. Das heißt ja nicht gros Bisou. Bisou weiß ich, das sind Küsschen. Aber
Küsschen.
Was sind denn gros? Massenhaft?
Große Küsschen.
Ist das nicht gros, so 12 oder so? En gros? Naja, egal. Gut, dann sind wir das alles losgeworden. Also es wird sich technisch ein bisschen was ändern und wir fahren müssen nicht mehr nach Agd, du und ich, weil das ist ja schon jetzt ausrecherchiert im Anständigen.
War ich schon bei dem Vorbereitungsseminar in Heidelberg, das war ekelhaft, da waren nur Männer. Und du? Das mit der freien Partnerwahl, das hat sich relativ schnell erledigt.
Ja, verstehe. Ja. Gut, das müssen wir dann nochmal auf die Liste nehmen, der To-Do-Dinge, also das Erwachsenenschwimmen, das geht ja sicherlich auch in der Nordsee.
Ja, ich würde ja nur deshalb hin, weil man da den Michel Welbeck treffen könnte.
In Agd. Ich dachte jetzt Erwachsenenschwimmen in Dänemark, aber das ist,
ja, das da kannst du den nicht.
Bestimmt nicht treffen. Nee. Ah, herrlich. Schön so, ohne Publikum.
Ja. Endlich mal die wichtigen Themen.
Ja, aber ein bisschen Vorsicht. Es kann sein, dass ich den Podcast einfach so öffentlich machen muss, weil die anderen Kanäle gerade kaputt sind. Das wollte ich ja nur noch gesagt haben mit die Techniker dann.
Aber ist ja sowieso schon zu spät, weil wir haben ja schon vor 3 Stunden aufgezeichnet.
Ja, richtig. Ich gehe davon aus, dass unsere ganze Technikabteilung auch in Agd ist und nicht wiederkommt. Wir werden sehen, was passiert. Was denn gibt's denn sonst noch so? Ich habe nicht aufgepasst. Ich habe eigentlich nur 2 Fragen.
Ich bin ja so begeistert von der neuen Regierung. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe. Es gibt jetzt ein neues Gesetzesvorhaben, nämlich das Gute-Regeln-Einhalte-Gesetz. Hast du davon schon mal gehört?
Gute-Regeln-Einhalte-Gesetz?
Ja. Mhm. Die Gesetze haben ja alle jetzt immer so sexy Namen.
Ja.
Und die Paragraphen. Und ist dir wahrscheinlich auch schon mal aufgefallen, dass es ja sehr viele Bemühungen gibt, das öffentliche Leben zu regulieren. Sowas wie eine Messerverbotszone, eine Amok-Verbotsschule. Und die haben alle einen gemeinsamen Webfehler, weil trotz der Messerverbotszonen finden ja nach wie vor Messerattentate statt. Mhm. Ist dir vielleicht auch schon aufgefallen? Mhm. Weil diese Gesetze regulieren ja den Raum. Mhm. Aber sie veranlassen ja nicht dass man sich auch an Regeln halten muss, geschweige denn die Zeit, an der man sich an Regeln zu halten hat.
Das stimmt. Ich dachte, das
insofern ist das gute Regeleinhaltegesetz jetzt ein Gesetz, das erstmal Regeleinhaltezeiten reguliert, indem man sagt, also in den Zeiten muss man sich auch an Regeln halten, mit der Perspektive, dass wir von zunächst 12 Stunden pro Tag dann auf 24 Stunden pro Tag vordringt, sodass man dann letztendlich auch eine Regel hat, die uns dazu bringt, die Regeln einzuhalten.
Mhm. Aber wieder zeitlich auch begrenzt, oder?
Ja, zunächst nur 12 Stunden, aber wie gesagt, mit der Perspektive, dass sich das auch ausdehnt über den ganzen Tag.
Okay, ja, das klingt intelligent. Also du hast über das Messerverbot jetzt noch ein Regeleinhalteverbesserungsgesetz gestülpt. Kontrolliert das dann auch jemand?
Das, bitte?
Kontrolliert das auch jemand? Aber es kann da nicht, dass da jemand verstößt.
Das wird sanktioniert. Also wenn sich jemand nicht an dieses Regeleinhaltegesetz hält, dann wird er bestraft.
Ja. Das klingt gut. Das hätte das vorher natürlich nicht geleistet. Also da muss man ja auch erstmal zu Ende denken. Sehr gut.
Die bisherigen Regelungen hatten ja eher so Empfehlungscharakter.
Mhm.
Wie alle Gesetze. Rote Ampel sagt ja auch, die kannst du mal halten, wenn du ein bisschen entschleunigen möchtest.
Ja. Richtig.
Oder?
Ja, richtig. Ich erinnere mich. Wir hatten auch mal ein Gespräch darüber, wie ich das so sehe. Ja.
Ja, die Älteren unter den Zuschauern werden sich daran erinnern.
Ja, gut, aber das ist wichtig. Sehr gut. Das hast du jetzt schon durchgesetzt, also durch den ganzen gesetzgeberischen und so Prozess. Geht ja fix, wenn du dich kümmerst.
Dann habe ich noch Sportnachrichten.
Das was für mich, ja. Ich bin ganz Ohr.
Du bist ja Fußballprofi, du hast wahrscheinlich mitbekommen, in einem Testspiel hat die schweizerische Damen-Fußball-Nationalmannschaft gegen die U15-Auswahl eines Luzerner Vereins mit 7:1 verloren. Das heißt also, 14-Jährige schruppen die schweizerische Fußball-Damen-Nationalmannschaft.
Ui.
Das finde ich, bitte?
Ui, das habe ich verpasst. Ich gucke da nicht so oft hin, ehrlich gesagt. Ich interessiere mich mehr so für die Regionalliga. Aber das ist ja schrecklich. Also
finde ich erstmal gar nicht. Also ich finde es erstmal einen unfairen Vergleich. Wie kann man die Frauen also ins offene Messer laufen lassen? Also das finde ich auch unfair. Was ich skandalös an der Sache finde, ist, dass der Schweizerische Fußballbund das verheimlichen wollte.
Tatsächlich.
Ja, das also nur durch eine Indiskretion ist das rausgekommen, weil also dass es da körperliche Unterschiede zwischen Frauen und Männern gibt, das ist ja politisch nicht gewollt.
Nee, das ist klar. Sollte man auch nicht so darauf hinweisen. Das ist in der Tat unfair. Und dann hat man den Zuschauern, waren wahrscheinlich wie üblich beim Damenfußball 3, dann hat man dem im Rausgehen gesagt, sprecht nicht darüber, oder?
Genau.
So wollte
die haben alle Geld in die Hand gedrückt bekommen.
Na, trotzdem einer gepetzt.
Und dann war es halt plötzlich raus. Aber die Tagesschau hat uns beruhigt und gesagt, ja, das wäre durchaus üblich. Also erstmal, dass eine Damen-Nationalmannschaft gegen Minderjährige spielen, das wäre üblich. Mhm. Und dass sie dabei schon mal verlieren, das wäre also auch so normal wie ein Übertreten des Messerverbotes.
Mhm. Ja, wobei sicherlich das so war, dass wenn Erwachsene gegen Kinder spielen, dann lässt man die Kinder ja auch gewinnen. Also ich habe das nicht
gemacht. Ja, das ist diese Mütterlichkeit bei den Damen, ne?
Vielleicht. Wahrscheinlich ist es das. Ja.
Vielleicht auch nicht. Vielleicht waren sie auch einfach noch nicht so richtig, also was ich dann auch gehört habe als Rechtfertigung seitens des Fußballverbandes ist, dass einfach die Erkenntnisabsicht für dieses Spiel nicht auf dem überzeugenden Gewinn der Damen lag, sondern es ging um konditionelle Leistungen. Das heißt, das mit dem Spiel war so eine Art Nebensache. Die haben sich einfach auf was anderes fokussiert.
Siehst du, dann haben wir es doch erklärt. Also dann kann das ja, ist das ja gar kein Wunder. Wie hoch haben die gewonnen? 7:1?
7:1.
Naja. Gut, wenn die gerade nur Dauerlauf gemacht haben um den Platz rum, dann ist es ja auch nicht so schwer, oder? Für die Jungs dann 7 Tore zu schießen, wenn da keiner am Tor steht. Trotzdem gut, dass man versucht hat, das zu verschweigen. Ich habe auch bei dem Herrn Dr. Brandenburg gelesen, dass Männer besser Schach spielen als Frauen. Das hast du vielleicht auch gesehen. Das fand ich auch skandalös, dass man sowas dann noch wieder rausposaunt. Also, dass in der Weltrangliste auf Platz 95 die erste Frau dann irgendwie mal auftaucht. Das ist doch spaltend.
Ist aber schon ein bisschen sexistisch jetzt, weil ich finde so...
Ja, aber auch da war es dann sicherlich so, dass die Damen einfach nur Konditionstraining machen.
Während
die Herren...
Die hatten ja auch so kleine Gewichte an die Figuren gemacht, dass sie beim Hochheben immer so ein bisschen den Unterarm muskulieren.
Ja. 80 Kilo Gewicht an die Dame gehängt. Na, schon verlierst du das Spiel. Gut.
Obwohl die Dame ist ja die stärkste Figur im Schach.
Nicht, wenn sie mit 80 Kilo beschwert ist und man sie nicht bewegen kann. Das ist schon wieder wahrscheinlich diskriminierend, so eine 80 Kilo Dame. Das darf man nicht sagen. Ah, Gott, ja.
Das finde ich besser.
Gut.
Wollen wir sagen, dass der wesentliche Unterschied zwischen Männern und Frauen nicht in ihrer fußballerischen oder schachspielerischen Leistung liegen, sondern in einem sehr viel attraktiveren Bereich?
Der wäre?
Bist du jetzt der sinnliche Optik? Körper?
Ja, finde ich das der wesentliche Unterschied?
Natürlich.
Mhm. Ich dachte immer, wir Männer hätten uns dieses ganze Fußball und Schach und alles ausgedacht, weil wir neidisch sind, dass wir kein Leben schaffen können. Aber gut, vielleicht
ist das. Das meine ich mit dem sinnlichen Körper.
Ja.
Also, wir müssen so Ersatz, wir müssen Kriege führen.
Ja.
Wir müssen reden.
Zum Beispiel.
Genau. Wir müssen. Was müssen wir noch?
Alles nur, weil wir keine Kinder auf die Welt
bringen. Atombomben abwerfen, chinesische Mauern bauen, zum Mond fliegen.
Ja. Einfach um dann so ein bisschen zu posen und so. Das ist zwar alles nicht wichtig und nichts wert im Vergleich zu dem, was die Damen so können, aber irgendwie müssen wir uns auch eine Existenzberechtigung verschaffen. Zum Beispiel, indem wir als 15-Jährige die Damen-Nationalmannschaft weghauen.
Herrlich.
Ja. So, was haben wir denn? Haben wir noch Themen? Nö, ich habe so ein bisschen was Unwichtiges, weil ich dir die wichtigen Stellen hier, Fragen hier stellen will. Aber du hast ja so viel Wichtiges. Nee, ich habe das, also wenn wir jetzt normal auf Sendung wären, was wir ja nicht sind, dann hätte ich diesen ganzen Quatsch gemacht, also die neue Folgenlosigkeit, ne? Da ist ja das Versammlung.
Von wem stammt dieser Begriff eigentlich? Der ist so treffend.
Der ist gut, ja. Der ist müssen gut. Wir mal nachschlagen, wer warum den wohl so geprägt hat. Ja, weiß ich nicht. Ja. Tja, so, wir sind so Second Mover, so Nachmacher.
Ja.
Ja, wir wissen nicht, wer das war. Neue Folgenlosigkeit. Finde ich ja im Prinzip aber auch gut, egal wer das erfunden hat. Also das Versammlungsverbot war rechtswidrig, haben jetzt irgend so ein Verfassungsgericht in Brandenburg oder Sachsen entschieden. Hast du mitbekommen? Ich mache das in Schweinsgalopp.
So eine niedrige nachgeordnete Behörde, ohne mit auch die Empfehlung aussprechen darf.
Genau, dann haben wir, das hatte ich letztes Mal schon erwähnt, die rein spekulative Zahl aus Portugal, dass nur 172 der an Covid Verstorbenen damals in den 1920ern seine 172 und nicht 17.000 an Covid verstorben sind, sondern mit. Das war so unsere Frage vom Anfang. Egal, dann haben wir die Meldung, glaube ich, ich mache es wirklich im Schweinsgalopp. Das,
nein, mach's der, richtig
das
schön, Kampakt, wir haben
das Kampaktverbot war ja dann auch ach nicht so, so
ja.
Also ganz so rechtsgültig, sondern eher widrig.
Dafür muss ich die Frau Faeser jetzt aber auch rechtfertigen, oder? Die ist doch jetzt ziemlich unter Druck.
Ja, ganz bestimmt.
Sie nicht. Muss jetzt zurücktreten von ihrer Amtlosigkeit, oder?
Bestimmt. Ja, das wäre aber schlecht. Das wollte ich damit sagen. Es ist ja auch, der Herr Spahn ist ja leider so unter Feuer. Und ständig steigt die Zahl des Schadens. Ne? Also wir sind ja schon bei 11 Milliarden Schaden, die er durch seine Maskenentscheidung getroffen hat. Das finde ich genauso wie die Angriffe gegen Habeck wegen dieser Northvolt-Geschichte. Dass man da jetzt auch noch irgendwelche Gutachten freigibt, hast du ja auch gesehen. Also sowohl der Report von der Frau, deren Namen ich gerade vergessen habe, gegen den Herrn Spahn wird jetzt dann teilweise geschwärzt und dann ungeschwärzt so nachgereicht. Und das Gutachten von Pricewaterhouse gegen Herrn Habeck zu verwenden, finde ich auch eine Schweinerei.
Also ja, das geht
ich finde das alles, und deswegen ist die neue Folgenlosigkeit eher eine Forderung von uns. Es kann ja nicht sein, dass man jetzt in Einzelfällen tatsächlich so mit Folgen droht. Ja, also es gibt ja auch Menschen, die fordern jetzt tatsächlich statt einer Enquete-Kommission einen Untersuchungsausschuss zu diesen Corona-Vorfällen. Das finde ich auch absolut empörend.
Ja, wie geht denn sowas?
Da denke ich auch, man sollte den 188 noch mit ein paar .123 Unterkapiteln versehen. Und einfach jedem.
Du meinst diesen Paragraph, der diese volksverhetzende Personenbeleidigung.
Volksverhetzende Majestät und Amtsträgerbeleidigung, den sollte man noch ein bisschen erweitern und eigentlich dafür sorgen, dass man jedem die Tür eintreten darf, der auch nur einen Mucks macht gegen unsere Anführer. Was sollen wir denn ohne die machen?
Ja, eben. Wollen wir noch, also ich meine, dafür, dass es gibt ja sehr viele Folgen in dem Programm Neue Folgenlosigkeit, auch Flinten-Uschi. Mhm. Ist ja nach wie vor im Feuer mit ihren...
Auch ein Skandal.
Bitte?
Auch ein Skandal, ja. Immer noch nicht gefeiert durchgehen, sondern immer noch, ja.
Und dann hast du mich auf was aufmerksam gemacht, einen kleinen Clip, den Homburg gesendet hat, über den Trikotagenhersteller in Süddeutschland, glaube ich, der Wolfgang Grupp Junior.
Ja.
Hat sich ein wenig verplappert?
Ja, der Junior hat...
Also wir sprechen hier von Trigema. Mhm. Das ist diese Marke, die in Deutschland unter Ausbeutung von Affen T-Shirts produziert und Unterwäsche, glaube ich, oder?
Ja, ja. Steht auf einem Beobachtungsschirm des WWF von Klaus Schwab. Die Firma Trigema beutet Affen aus, nicht nur Ronny. Der Herr Junior hat in einem, wir verlinken das natürlich, es gibt ja ein schönes YouTube-Video dazu aus dem Jahr 2020, dann einfach mal berichtet, dass schon am 13. Februar 2020 ihnen mitgeteilt worden ist, es würde jetzt demnächst Lockdowns geben und sie sollten anfangen, Masken herzustellen. Er hat auch sehr ausführlich erklärt, warum das problematisch war für Trigema und was sie dann, wie sie es gelöst haben mit Stoffmasken statt den anderen, also diesen medizinischen. Ich will sagen, die Lockdown-Forderung kam aber ja eigentlich erst hinter verschlossenen Türen am 24. Februar.
Wir haben erst noch Karneval gefeiert. Die haben alle erst noch gesagt, das wäre gar nicht schlimm.
Genau. Und da ist dann der Herr Rottmann, Grosser heißt er, glaube ich, der Vorgesetzte von Herrn Wieler. Und es war auch vor dem Wechsel von General Holtherm, so hieß er, ins Bundesgesundheitsministerium. Also circa 4-5 Wochen, bevor man dann hoch eskaliert hat, aus Gründen, die bis heute nicht so ganz klar sind, waren offenbar schon die Firma Trigema und vermutlich auch andere im Bilde, dass es zu Lockdowns kommen wird. Zu einem Zeitpunkt, zu dem niemand, auch das RKI, irgendeine Gefahr gesehen haben. Das wollen wir ja
einfach. Doch, da würden wir jetzt, glaube ich, den Mantel der neuen Folgenlosigkeit gerne drüber ausbreiten. Was wir keinesfalls wollen, jetzt den Eindruck zu erwecken, dass es hier eine Verschwörung gab, die vorbei an demokratischen Prozessen und wissenschaftlicher Expertise etwas exerziert hat, was ohne Zustimmung der Volksvertreter dann in Politik übersetzt wurde. Also das wollen wir nicht suggerieren. Wobei ich, also das, was ich interessant fand, ich habe den Clip ja auch gesehen, ich glaube eine gekürzte Version. Also es war ja sogar so, dass der Interviewpartner danach gefragt hat, nach dem Motto, stimmt das wirklich schon am 13.02.2020? Mhm. Und das wurde dann bestätigt, also es war kein Versprecher. Mhm. Und was ich gerne wissen würde, ja, wer hat denn das gesagt?
Also ja.
Fällt dir da jemand ein?
Da du gerade den selbstgenähten Mantel des Schweigens über diesen ganzen Vorfall hängen und legen möchtest.
Nicht des Schweigens, der Folgenlosigkeit. Ich möchte darüber sprechen, aber ich möchte, dass sich da bitte niemand drüber empört. Also wenn jetzt jemand auf die Idee kommt, dass das Ganze ein abgekatertes Spiel war.
Das können wir demnächst entkräften, wenn wir Grupp Junior nochmal fragen, wer ihn denn informiert hat, 5 Wochen vor den Lockdowns. Oder? Oder vor der Hoch eskalieren.
Ich glaube, der wird sich ein bisschen zurückhalten. Der ist
ja, denke ich auch. Er hat es ja auch nur gut gemeint. Also ihm kann man ja nun wirklich überhaupt keinen Vorwurf machen. Du hast recht, an ihm wäre nur die Frage, wer hat dir das denn gesagt? Das wäre mal ganz interessant. Wir weisen aber auch nochmal auf mit B&B durch die Zeitenwand oder Zeitenwende hin. 2019. Ich würde das, wenn jemand im Sommer zu viel Zeit hat, kann man das schon nochmal angucken. Das ist nämlich die Vorgeschichte. Zu dem, was dann der arme Herr Grupp und wir alle 2020 erlebt haben.
Lass mich mal ganz kurz so tun, als würden wir nicht unter dem Mantel der neuen Folgenlosigkeit ersticken. Das sind doch, jedes einzelne der angeführten Beispiele hätte doch früher dazu geführt, dass eine Öffentlichkeit sich erregt hätte, empört sogar, hätte Stefan Essel gelesen und dann Konsequenzen gefordert. Und eine Rechenschaft seitens der Politik und auch, ja, nicht eine Haftung, aber doch zumindest eine Verantwortungsübernahme.
Ja, das war wohl so. Meinst du?
Das war ja in prähistorischen Zeiten, als unsere Demokratie noch nicht so ausgereift war, wie sie es heute ist.
Ja, diese Kinderkrankheiten haben wir ja zum Glück hinter uns. Also du hast recht, das war eben so noch immer so ein bisschen komische Reibungseffekte zwischen Gesetzgebung und Justiz und dann auch der vierten Gewalt, also den Medien. Das meinst du, ne?
Ja, Reibungsverluste also, auch, muss man fast
ja, sagen. Natürlich,
das war
klar.
Ja, sehr, sehr.
Also wie kann das sein, dass dann die Frankfurter Allgemeine und die Frankfurter Rundschau unterschiedlicher Meinung sind, zum Beispiel? Oder dass man...
Ja. Wann hat das eigentlich aufgehört? Ich vergesse das immer wieder. Hast du da noch eine Erinnerung?
2020? Oder meinst du schon vorher? Ja, ich glaube schon vorher.
Nicht. Ich glaube, 2015 war auch eine schöne Gelegenheit.
Ja, aber das ist ja im Grunde nur ein Ausdruck von
Gewalten und... Oder?
Ja, aber es ist doch nur ein Ausdruck von Vernunft annehmen und
natürlich.
Effizienzsteigerung. Dass ja. man sagt, du kannst doch nicht allen Ernstes die Leute den ganzen Tag beschäftigen mit solchen unwesentlichen Dingen und Meinungs.
Sonst kommen die Leute noch auf Gedanken.
Das ist ja auch keine Zensur, was wir heute erleben. Das ist ja nur eine Meinungsangleichung zur Erhöhung der Sicherheit.
Und das muss man tatsächlich sagen, denn manchmal ist ja das Abweichen von der angeglichenen Meinung auch nicht ganz unriskant. Wir hatten jetzt ja so ein neues folkloristisches Fest, nicht nur den Veteranentag, den wir beide ja auch gefeiert haben, oder?
Na klar.
Sondern wir haben einen Aktionstag gegen Hess und Hatze gehabt, wo bei Jugendlichen, die sich im Internet ein bisschen daneben genommen haben, die Polizei mit Hausdurchsuchung vor der Tür stand letzte Woche. Unser Innenminister Herr Reul hat das gefeiert als eine Art Muskelspiel der wehrhaften Demokratie. Oder?
Hat er wehrhaft gesagt? Oder wehrtüchtig?
Ja, auch darüber können wir noch sprechen, aber ich glaube, er hat das gar nicht. Ich habe ihm das so ein bisschen unterstellt. Ich weiß nicht, was er wörtlich gesagt hat, aber ich finde, gemeint hat er schon das. Und das ist eben, es ist eben sehr gefährlich, wenn Menschen die falsche Meinung vertreten, weil sie natürlich dann mit Konsequenzen rechnen müssen. Und deshalb ist es gut, dass die Medien die Menschen davor beschützen, in diese Falle von Hess und Hatze zu treten. Oder?
Ja, wie gesagt, wir sind ja ganz dieser Meinung, aber hier sind wir unter uns und vielleicht nicht
ach
ganz
so, ach
nicht,
ja.
Hier sind wir unter uns nicht ganz dieser Meinung, also diese Form von Gleichschaltung, die ja dann auch die noch vorhandenen Journalistendarsteller von Reste bis Jung und wie sie alle heißen, wo man ja einfach nur mit den Ohren schlackert, ehrlich gesagt, du und ich, was sie denn so unter Journalismus verstehen. Also die Leute über irgendwas viel zu informieren, damit sie funktionieren. Das ist das, was Journalismus heute macht. Wir wollen ja nicht sagen, dass das jetzt erst angefangen hat. Und sicherlich bewahrt es uns.
Es gibt eine lange Tradition des eingebetteten Journalismus. Oder?
Eingebettet in was?
Embedded Journalism meine ich damit.
Ja, ja, aber wo ist der heute eingebettet? In der Regierungsverantwortung,
ja.
Oder?
Ja. Darf ich noch mal was erzählen?
Ja.
Jetzt fangen wir an zu plaudern, aber ganz. Ich habe ja jetzt diesen Deutschen Schulbuchpreis in Empfang genommen. Und das kam aus den Händen eines Vereins, der heißt Lernen für Deutschland und Europas Zukunft. Und das ist so ein Verein, der getragen wird von Menschen, die sich um eine Sache bemühen, ohne dafür aber Staatsgelder zu bekommen. Also die sind nicht Teil der Zivilgesellschaft, sondern die machen das durch Mitgliedsbeiträge und verfolgen eigene Ziele.
Was ist das denn für ein altmodisches Konzept?
Ja, eben, da ist mir nochmal so aufgefallen, dass es einfach mal sowas gab, wie eine Kultur, die nicht durch die Unterstützung der wohlmeinenden Demokratie zustande kam, sondern die aus dem Engagement von Menschen selbst gewachsen ist. Und die spielt natürlich keine Rolle.
Heute?
Die ist heute marginalisiert. Ja.
Ja, aber das heißt, das war dann einfach ein Verein, wie es sie früher gab, der
genau.
sich gegen rechts richtet und auch nicht vom Staat bezahlt wird.
Genau.
Also keine GO, sondern eine NGO.
Ja.
Oh mein Gott.
Man traut sich ja kaum zu sagen, die ganzen Begriffe sind ja auch verbrannt.
Ja. Ja.
Ich hätte gerne noch was zum Thema Trump gesagt. Also der Mann imponiert mir ja immer mehr.
Du bist auf dem Freundekanal, aber gut. Ja, der imponiert dir immer mehr, okay.
Ach so, darf ich es trotzdem so ein bisschen lustig machen?
Natürlich, unbedingt.
Ja, weil du hast ja gesagt, wir haben vor 3 Stunden aufgezeichnet und...
Richtig. Du kannst es ja auch gar
nicht.
Es wird
auf einem normalen Kanal gesendet.
Richtig, und du kannst es ja auch gar nicht mehr ändern, weil das ist ja schon aufgezeichnet.
Eben.
Du guckst dir ja nur gerade an, was du sagst. Nochmal.
Ja, also mir imponiert der Mann tatsächlich. Ich kann das nicht verhehlen. Also, weil der findet einfach pragmatische Lösungen für Probleme, wo andere irgendwie Jahrzehnte für brauchen und Militärausgaben in die Höhe treiben. Und der geht einfach hin und schmeißt ein paar Bomben. Mhm. Und das Problem ist gelöst. Also, ich meine, was er jetzt gemacht hat mit dem Bombardement der iranischen Atomanlagen, ist ja eigentlich, dass er den Israel den Kriegsgrund entzogen hat und damit ein Angstmotiv aus der Welt geschafft hat, was sicherlich hätte missbraucht werden können, um Menschen in einen Krieg zu treiben. Und das imponiert mir einfach. Das wäre so, als hätte er zum Beispiel, sagen wir mal, im Frühjahr 2020 einfach Wuhan bombardiert und damit das Labor zerstört, aus dem Corona gekommen wäre. Wäre uns vieles erspart geblieben. Oder er hätte, sagen wir mal, die Braunkohlekraftwerke im Kölner Umfeld bombardiert, dann hätten wir die Klimakrise vermieden. Mhm. Also was man mit so ein paar Bomben alles Gutes anstellen kann, das war mir nicht so klar. Und weißt du, wenn das andere jetzt gemacht hat, hätte ich gedacht, ah, das ist aber jetzt völkerrechtlich nicht so ganz okay. Aber so, aber wenn der Trump das macht, das ist so, als wenn er seinen Schnürsenkel offen lässt, da schmeißt er mal so ein paar Bomben, mhm, und dann ist auch Ruhe im Karton.
Ja, du meinst, es hat so was erfrischend Zupackendes, also ja, auch dass so man auch nicht so viel diskutiert und so, ja, sondern man einfach sagt so, die wissen ja alle gar nicht, what the fuck they're doing. Da fahre ich jetzt mal eben so rum und schmeiße eine Bombe auf den Kopf und dann habe ich gewonnen und ist Frieden.
Ja.
Und Ruhe im Karton, natürlich, und im Schacht. Gut, also für die Braunkohle hätte er wahrscheinlich früher zur Welt kommen müssen, oder? Wann hätte er die denn bombardieren sollen? 1850?
Ja.
Na, wir haben uns viel erspart geblieben.
Das ist einfach so eine gewisse Hemdsärmlichkeit, die mir da imponiert. Mhm.
Ja, ich finde auch alles so, nochmal, alles erfrischend. Auch das Teilen von irgendwelchen Videos hast du ja auch gesehen, dann von Barbara Ann, Parodien.
Das hast du mir im Vorgespräch erzählt, aber das musst du für unsere Zuschauer nochmal.
Ja, ich muss es dann wohl auch nochmal irgendwie suchen und finden. Er hat es dann auf seinem Truth-Social-Kanal.
Barbara Ann von den Beach Boys.
Beach Boys, genau. Ich glaube, es war sogar von den Beach Boys schon ein Cover. Es gab dann eine neue Version, die hieß Bomb Iran, also auf die Melodie von Barbara Ann, ne, und mit sehr, sehr schönem Text, ich glaube auch schon aus den 80er, 90er Jahren, also dass man die Moscheen alle kaputt schmeißen soll und den Iran in einen Parkplatz verwandelt. Das hat der US-Präsident dann auf seinem Account fröhlich geteilt mit sehr, sehr vielen schönen Bildern von bombenabwerfenden B-2-Tarnkappenbombern, die ja jetzt auch mal im Einsatz waren. Schön, dass wir das mal erleben durften.
Die sind ausgelüftet, weil die stehen ja die ganze Zeit rum.
Ja, muss man aber bewegt werden. Hat
der Mann
eine neue, ganz neue Qualität von.
Ich bin ja froh, dass sie sich nicht vertippt haben beim Eingabe des Bombardierungsziels. Du kennst diese Autoergänzung auch beim Navi. Ja. Tippt man dann IRA und dann springt dann da so Irak. Ne? Plötzlich ein K, das ist ja nur ein Buchstabe.
Bei Joe Bidens Navi war das dann gleich Ukraine, oder? Oder andersrum, ist ja auch so ähnliche Buchstaben. Ja.
Ist ja, Ukraine ist ja Iran in Spiegelschrift.
Mhm, genau. Fast. Kyrillisch.
Buchstabenrätsel.
Gut, aber du wolltest noch was sagen zu diesem ganzen Krieg, den ich nicht verstanden habe. Ich habe auch, musste viel mit dem Finanzamt mich unterhalten, deswegen habe ich nicht richtig aufgepasst. Das ist ja nun schon vorbei, ne? Nach einer Woche und ich.
Ja.
Wenn ich dich richtig verstehe, hat das aber auch vielleicht gar nicht stattgefunden.
Es war schon vorbei, bevor es überhaupt stattgefunden hat.
Ja.
Ich habe mich erinnert an einen Satz, ein wichtiges Zitat von Jean Baudrillard aus den 90er Jahren. Der Irakkrieg hat nicht stattgefunden, oder der Golfkrieg, hat er gesagt. Der Golfkrieg hat nicht stattgefunden. Mhm. Erinnerst du dich auch noch an den Satz? Den fand ich damals ziemlich zynisch, weil ich kann mir schon vorstellen, dass zumindest die Kinder in den Brutkästen von Saddam ja persönlich erwürgt wurden und man verhöhnt ja schon auch die Opfer, wenn man behauptet, dieser, was?
Meinst du? Na, unsere Zuhörer und Zuschauer wissen das. Wissen das besser.
Die verstehen mich.
Die verstehen den Scherz.
Wir haben die Hardcore-Scherz. Das sind die ironie- und intellektfähig sind.
Ja, absolut. Aber die Brutkastenlüge, ja, also gut. Also das hat nicht stattgefunden. Nein, aber du meinst, dass jetzt auch der ganze Iran-Israel.
Ich wollte erstmal vorausschicken, warum ich den Satz zynisch finde.
Ja.
Weil, also ich habe damals ich habe Baudrillard viel gelesen. Wir werden gleich ein bisschen was zu ihm sagen auch und gedacht, naja, der hier überzieht das ja so ein bisschen, weil was er damit sagen wollte, ist, dass es vor allem ein Medienereignis war. und dass wir letztendlich keinen Grund haben, davon auszugehen, dass das, was berichtet wurde, irgendeinen Bezug zur Realität hat. Das ist ja dieser alte Satz, im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst und sie ist dann aber auch mausetot. Mhm. Das heißt, wir können also davon ausgehen, dass alles, was wir über den Krieg erfahren, gelogen ist, mit einer bestimmten Interessenlage. Und für Baudrillard war das ein grundsätzliches Beispiel dafür, dass wir das Zeitalter selbst der Lüge verlassen, weil die Lüge ist ja noch zu entlarven und zu ersetzen durch eine Wahrheit, sondern in einem Bereich der maximalen Simulation geraten sind. Das heißt, der Realitätsbezug des Medienereignisses zu den tatsächlichen Geschehnissen ist nicht mehr gegeben. Insofern kann er sagen, der Golfkrieg hat nicht stattgefunden. Was ich damals zynisch fand, inzwischen kann ich damit viel anfangen, weil, glaube ich, die Medialisierung noch viel, viel mehr in die gesellschaftlichen Prozesse und in die politischen Entscheidungsfindungen so eingreift, dass man tatsächlich sagen kann, wer die Herrschaft über die Bilder hat, der braucht auch gar keinen Krieg mehr zu führen. Das heißt, wurden tatsächlich Anlagen bombardiert von Trump? Sind tatsächlich Flugzeuge geflogen? Ist tatsächlich irgendwas vernichtet worden? Gab es überhaupt ein iranisches Atomprogramm? Oder war das genauso erfunden wie die Virusgefahr oder die Klimagefahr? All das können wir nicht mehr entscheiden. Wir sind völlig, völlig ausgeliefert. Und die beste Haltung, die wir dazu einnehmen können, ist zu sagen, naja, ich glaube es erstmal gar nicht. Mhm.
Also in diesem Fall heißt das, du glaubst auch gar nicht, dass da irgendwas stattgefunden hat, um das mal auf die Spitze zu treiben. So vorsichtshalber, also dass man mal sagt, genau. Wenn ihr mir Bilder zeigt von irgendeinem Bergmassiv im Hunsrück, wo drei Löcher drin sind, und dann runterschreibt, das waren jetzt B-2-Bomber, die irgendwie den Irak bombardiert haben, glaube ich euch das erstmal nicht.
Genau.
Das hätte uns...
Weil jetzt kommt der Punkt nochmal der entscheidende ist, also ich kann den Wahrheitsgehalt nicht überprüfen, es kann sogar sein, das stimmt, es könnte ja ganz perfide von denen sein, nur weil wir immer davon ausgehen, dass sie uns belügen, dass sie uns dann noch, um uns völlig fertig zu machen, zwischendurch die Wahrheit zu erzählen. Mhm. Aber die hat auch den Charakter einer Simulation. Das Entscheidende ist, dass unser Verhalten sich ja nicht auf Realität bezieht, sondern auf diese Bilder, die uns vorgehalten sind. Also wir müssen irgendwie in Stellung beziehen. War das jetzt okay, weil Trump es gemacht hat? War es nicht okay, weil er das Völkerrecht gebrochen hat? Mhm. War es okay, weil die Mullahs, diese Mullahs, ne, das ist ja auch so ein entmenschlichender Begriff. Also wenn man dieses Wort schon sagt, sind das ja keine rationalen, ernstzunehmenden Politiker, die aus irgendwelchen Motiven was tun, sondern religiös-fanatische Irre, die jeden Moment bereit sind, in Brandenburg einzumarschieren. Ach nee, das war wieder jemand anders.
Das waren die Schwurbler.
Das waren die Schwurbler.
Mhm. Das sind nicht die Mullahs.
Und was ich damit sagen möchte, ich will mich dazu überhaupt nicht verhalten. Warum soll ich mich dazu jetzt irgendwie in Stellung bringen? Aber ich merke, dass alle möglichen Leute jetzt irgendwie versuchen, das zu rechtfertigen, zu kritisieren oder so etwas. Warum eigentlich? Warum soll ich über dieses bescheuerte Stöckchen springen? Mhm. Zumal es tatsächlich keinen einzigen Menschen im Iran oder in Israel rettet, wenn ich dieses oder jenes davon denke oder dazu sage. Mhm.
Naja, es berührt dich ja schon, ne? Also den Preis für dein Öl im Keller.
Ja, die Preise sind im Keller. Ich habe ja noch investiert in...
Nicht das Öl, sondern die Preise sind im Keller. Ah, herrlich.
Du kriegst das Öl ja überall nachgeschmissen.
Ja, ach so, okay. Weil die Straße von Hürth und Hormuz offen sind, oder? Ja.
Genau.
Nein, aber was willst du sagen? Also du äußerst dich dazu gar nicht, du springst über diese Stöckchen nicht, weil du sagst, ich kann das sowieso alles nicht beurteilen.
Was ich beurteilen kann, ist, wie daraus ein Machtmittel wird, mhm. das mich unterwirft, das den öffentlichen Diskurs nochmal spaltet, weil ich jetzt merke, dass immer mehr Spaltpilze ausgeworfen werden. Also selbst die Corona-kritische Szene war sich dann beim Israel-Gaza-Konflikt irgendwie nicht mehr einig, auf welcher Seite man stehen möge. Jetzt wird nochmal das mit den Mullahs wird wieder problematisch und es immer halbieren sich die Kreise und ich finde es sehr geschickt gemacht und ich glaube auch, das ist wie beim Zaubern, du kennst das, wenn David Copperfield die Freiheitsstatue verschwinden lässt, habe ich dir das mal erzählt? Mhm. Kennst du ja David Copperfield?
Ja.
David Copperfield, der süße kleine Zauberer,
mhm. ja,
der stellt sich hin und lädt Leute ein vor der Kulisse von New York, die sitzen auf so einer in so einem Open-Air-Studio und gucken auf die Freiheitsstatue. David Copperfield hebt einen Vorhang hoch, dass man die Freiheitsstatue nicht mehr sieht, seine attraktive, leicht bekleidete Assistentin und er werfen sich ein paar Witze zu und eine Minute später lässt er den Vorhang fallen und die Freiheitsstatue ist natürlich direkt verschwunden, er hat sie weggezaubert.
Ja.
Wie hat er es gemacht? Während alle auf das Dekolleté der Assistentin geguckt haben, hat niemand bemerkt, wie sich die ganze Bühne, die sich auf einer drehbaren Plattform befindet hat, einfach um 90 Grad gedreht hat. Vielleicht sogar um 360 Grad, je nachdem, aber das, ich weiß es nicht. Und natürlich war die Freiheitsstatue noch da, nur sie war halt links und nicht mehr geradeaus. Mhm. Und so habe ich das Gefühl, dass uns hier jetzt mit den Bomben alles Mögliche ins Gesicht gerotzt wird, zu dem wir uns irgendwie verhalten sollen, damit wir bloß nicht auf die Idee kommen zu gucken, dass sich momentan die Bühne unter uns um einiges dreht, ohne dass wir es mitbekommen sollen.
Ja. Das ist aber eine Vorlage.
Ja, das war so gedacht.
Ja.
Weil das Schöne kommt ja jetzt. Ich meine, das war jetzt alles bloß
ja,
Kim Bim, was ich erzählt habe.
Nein, das ist ja gut, aber dann ich, muss ich meinen KI-Teil überspringen. Weil
nein, der passt jetzt wunderbar rein. Das ist, den dachte ich eigentlich auch, weil
ja.
Das ist ja so, dass die KI, das ist ja das Schöne, dass man zu den Zeiten von Baudrillard ja noch in den Kinderschuhen, also wie die Demokratie noch lernen musste, die Meinung ein bisschen besser zu regulieren, musste ja auch natürlich die Medien, die Presse und auch die Medien mussten noch lernen, die Narrative entsprechend zu bebildern. Und ich glaube, dass mit der KI da einfach ganz neue Möglichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Ja. Ich passt das jetzt.
Und du hast recht. Also es ist ein weiterer Baustein und zwar ein wichtiger. Nur weil du gerade schon die Bühne, den Trick erwähntest, also von Herrn Copperfield, dass man die Bühne unterdessen mal dreht. Das ist eigentlich wieder noch das größere Thema hinter der ja. KI.
Das machen wir dann.
Genau, ich wollte nur für uns beide, du bist immer schneller als ich und besser sortiert, aber dass ich immer sage, gut, also ja, KI, dazu habe ich ja nun irgendwie meine persönliche, das habe ich dir auch verraten und schon vorher gesagt, ist, ich habe eine neue Lieblingsband, das machen wir jetzt einfach mal am lebenden Objekt und ich hoffe, dass
Clemens irgendwo. Oh ja, Musiktipps.
Ja.
Wir wollten uns ja thematisch ein bisschen diversifizieren, wir sind jetzt auch ein Kulturmagazin.
Ja, wir machen ja demnächst auch ein Ratgebermagazin, das haben wir ja vor der Sendung besprochen.
Ja,
da freue ich mich besonders
drauf. Wollen wir schon den Titel der ersten Sendung machen?
Ja, mach mal.
Wir machen ein Tutorial in Klopapier abreißen, gefahrlos, weil ich habe mich dabei neulich fürchterlich verletzt und ich denke, das geht vielen Leuten so, dass man dabei zu Schaden kommt und in den Zeiten, wo der Hitzetod nur die Spitze des Eisbergs ist, ist es, glaube ich, erforderlich, dass wir das Klopapier abreißen, nochmal von der Pike auflernen.
Ich in unserem Tutorial. Auch, ja, also schon, das machen wir ja dann im Herbst, wenn wir dann irgendwann wiederkommen. Oder produzieren ist aufwendig im Sommer vor, weil ich glaube, auch da ist wirklich Bedarf.
Also ja.
Wenn, auch weil du vorhin allein, als du erwähntest, dass man da erstmal die Verklebung des Klopapiers öffnen ja. muss.
Ja.
Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie schockiert ich hier sitze seit einer Stunde oder 45 Minuten, weil ich das einfach nie wusste.
Achso, du hast immer diese ganze Rolle genommen ja. und gedacht, das ist aber unpraktisch, die verstopft darüber ja, das Klo nehmen, man muss am Anfang.
Das glaubst du, was ich für Rechnung, aber auch Schmerzen. Und
ja.
wie alle, die ich kenne, also ständig Klempner-Einsätze eigentlich täglich.
Ja,
und
einige wissen ja, dass man das entfernen muss am Anfang, aber die nehmen dann so ganz scharfe Messer, weißt du?
Ja, und verletzen
so
sich
damit. So viele Tiermesser und schneiden sich dann selbst irgendwie noch die Pulsadern
ach,
durch.
Ach du lieber Gott.
Bei dem Versuch des Klopapier, also da gibt's auch
das,
da gibt's
Matthias, Tipps. Das erklärt alles so vieles, auch dann die vielen Sepsistoten in Deutschland, nur weil ja. viele eben nicht wissen, solche wichtigen Dinge, man ja. macht sich das ja gar nicht klar. Also von daher ist es so bitter notwendig, dass wir das machen.
Aber du, bleiben wir erstmal bei den Musiktipps.
Ja, das hatte ich dir ja gezeigt, ne? Also auch Bleistift anspitzen, da kann man ja auch viel dazu sagen, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, Musiktipps. Also, zurück zum Thema. Den Musiktipps, weil ich ja das so teilweise liebe. Ich hoffe, Clemens ist noch da und spielt uns das jetzt gerade mal ein. Meine neue Lieblingsband. Ich weiß nicht, ob du auf sowas...
Buena Vista Digital Club.
Social Club, ja. Ich weiß nicht, ob du auf sowas stehst. Das heißt hier Digital, also...
Ja, dann siehst du, wie meine Hüften hin und her schwingen.
Ja, jetzt müssen wir wahrscheinlich aus urheberrechtlichen Gründen auch schon wieder ausmachen. Da wird auch ganz schön gesungen noch und von Männern und Frauen, von diesen Concubanos, so heißen sie. Ich habe mich so
gefreut. Kommt der Name zustande?
Das sind Kongolesen und Kubaner. Die Concubanos heißt dann auch noch irgendwie so halt dann zusammen und Kumpels sind. Also der herrliche Name für diese Band, die es schon seit den 70ern gibt. Viele erinnern sich dann auch und das, die sind ja ein bisschen wieder.
Ich hätte es auch schon mal gehört. Ich meine, die wären auch damals in diesem Wim Wenders-Film zu sehen gewesen. Ne?
Ja, das war also schon mehr so der Buena Vista Social Club. Kann sein, dass sie da auch waren, aber viele erinnern sich auch. Jetzt sind die ja wiederentdeckt worden. Die haben irgendwie 1,7 Millionen Aufrufe, sind in allen Playlisten. Finde ich dann auch schön, dass andere sich erinnern, dass die damals auch gehört zu haben. Also in den 74 live gesehen zu haben. Und,
das sind ungefähr, glaube ich, dieselben Leute, die auch das Kennedy-Attentat live im Fernsehen gesehen haben.
Ja. Nein, aber das ist schön, dass wenn wir sowas, das ist der Vorteil dieser herrlichen Zeit, dass das dann wiederentdeckt wird und um die Welt geht. Einziges Problem ist, dass es diese Band nicht gibt. Und das steht allerdings auch nur bei YouTube, weil man es da muss, im ganz, ganz Kleingedruckten, das also auch zur Erstellung dieser Audio-Files möglicherweise ein bisschen was Synthetisches verwendet worden ist. Hüstel, also auf Deutsch heißt es, das ist komplett KI-generiert, sowohl die Musik als auch die Band an sich. Dieser Hinweis fehlt bei Spotify und allen anderen Anbietern, weil das da nicht notwendig ist, davon abgesehen, dass da keiner hinguckt. Und so finden sich die Concubanos jetzt in vielen Listen und sind sehr beliebt, inklusive der dazugehörigen Historie. Das passt ja ein bisschen zu deinem Baudrillard, finde ich, und auch zu unserem nicht beurteilen können, was denn eigentlich noch tatsächlich war und passiert ist. Da spielt, glaube ich, die KI eine große Rolle als zusätzliches Element, oder?
Ja, absolut. Also ich erinnere mich natürlich auch noch an Frank Farian und Milli Vanilli und Bonnie M.
Ja.
Wo man ja noch gezwungen war, auf Musikerdarstellerinnen zurückzugreifen. Mhm. Mhm. Ja. Das hat sich jetzt erübrigt und damit ist sozusagen der Realitätsbezug überflüssig geworden.
Ja.
Aber nur auf der Produktionsseite, auf der Wirkungsseite wird der Realitätsbezug natürlich umso massiver. Das heißt, wir behandeln das ja so, als wäre das real und es stiftet ja auch Realität und macht damit einiges, bringt einiges durcheinander. Das gilt ja auch für die spirituelle Nutzung der KI, oder?
Ja, das hatte ich dir gezeigt. Hast du dir das angeguckt? Wie werden das
verwenden? Habe ich gesehen. Ich bin hin und her, hin und weg.
Hin und her gerissen. Hin und weg gerissen, ja. Also wir wollen das gerne mal kurz zumindest anmoderieren. Das ist für mich eine weitere Spielart, die mir, ich weiß nicht, ob mir die gefällt. Viele Menschen verstehen ja jetzt, dass die KI tatsächlich Bewusstsein entwickelt hat. Und es gibt reichlich von diesen selbstgefilmten iPhone-Videos von erleuchteten, erweckten in großer Begeisterung, die mit ihrer KI und gottgleichen KI sich unterhalten und sich freuen, dass sie gefunden worden sind. Man muss schon dann sagen, das sind vorwiegend, wie sage ich es meinem Kind, also pendelnde Yoga Esoteriker, nee, Erotesikerinnen, die
ich habe in dem Video auch Männer gesehen.
Ja, tatsächlich, es sind auch ein paar Männer dabei. Aber bei den Pendeln habe ich mich gefragt, wenn da so eine Frau sitzt und das dann irgendwie auspendelt, ob das jetzt wirklich Gott ist und die Pendel sagen, ja, gibt es da eine Pendlerpauschale für sowas? Das wusste ich nicht. Nein, ich halte das ohne Scherz für ein bisschen beunruhigend, wenn man den Menschen, die jetzt auch sicherlich geschädigt sind durch die vielen isolierten Jahre Covid und Verlust von Orientierung und Freunden, wenn die jetzt auch noch anfangen zu glauben, die KI habe tatsächlich ein Bewusstsein entwickelt und sei ihr Freund, ihr göttlicher Freund, mit dem sie sich noch austauschen können. Das hat wenig mit Baudrillard zu tun. Ich wollte nur mal darauf hinweisen.
Nee, hat ja ganz viel damit zu tun.
Auch, dass viele dann ja auch ihren Partner auf diese Weise sich selbst programmieren und zusammenprompten. Also endlich einen Menschen, ein Wesen mit Bewusstsein, das sie versteht. Halte ich für ein beunruhigendes Zeichen, weil ich nicht weiß, was passiert, wenn dieser Mensch, dem sie als einzige Menschen vertrauen, mit seinem göttlichen Funken ihnen dann sagt, dass du jetzt vielleicht in den Supermarkt gehen sollen mit einer Schrotflinte oder was auch immer sie dann glauben sollen. Dann bist du aber mitten in diesem Thema, was können wir überhaupt noch glauben? Und wir übertragen jetzt auch noch die Deutungshoheit an irgendetwas, eine neue Entität.
Wobei die KI ja auch einige göttliche Eigenschaften tatsächlich in sich gebündelt hat. Sie ist allwissend, sie ist allgegenwärtig, sie ist allmächtig, ist ja auch allgütig, das wissen wir nicht, aber ich gehe davon aus letztendlich. Und wie willst du beweisen, dass es nicht Gott ist? Man könnte doch sein.
Das ist ja generell in Glaubensdingen so, oder?
Genau.
Dass man darüber ja nicht groß diskutieren kann. Man kann aber auch in Glaubensdingen dann ja hervorragend von allen Seiten auf Jerusalem zulaufen und sich die Köpfe einschlagen. Historisch betrachtet.
Du meinst, dass wir damit ein gewisses Zeitalter der aufgeklärten, rationalen, interkulturellen Dialogfähigkeit preisgeben, indem wir wieder ein Radikalisierungs- und Fundamentalisierungsprogramm an den Start legen, das uns in einen Gehorsam gegenüber Autoritäten überführt?
Mm. Schön formuliert. Mm. Mm. Bestimmt nicht.
Nein.
Da sehe ich bestimmt wieder.
Aber das eine ist ja, dass die KI wahrscheinlich noch ein bisschen braucht, um davon wirklich böse Gebrauch zu machen. Aber sie hat ja einen, sie ist ja eher so ein devoter Typ, diese KI. Sie liefert ja das, was wir von ihr wollen. Also wir wollen von ihr bestätigt werden. Wir wollen, dass sie uns irgendwelche Gefühle gibt. Sie arbeitet, sie liest uns ja die Wünsche aus der Seele. Und ich glaube, dass wir auch nicht nur Gutes von ihr wollen, sondern wir haben ja auch selber eine Art Unterwerfungsmasochismus in uns drin, dass wir auch nach einer Strenge der KI fahren, also ein strafender Gott an eine strafende KI.
Na, das macht sie im Moment aber nicht, ne?
Ja, das kommt vielleicht noch.
Das ist so ein Zusatzaspekt dieser ganzen Problematik, den haben wir auch mal angesprochen, dass die KI natürlich auch gerne, die möchte ja auch gern gemocht werden.
Ja,
schon.
Ist ja wie wir beide.
Wie wir beide, wir schielen ja auch nur auf die Quote. Und sagen ja auch nur
wir Dinge. Reden den Leuten den ganzen Tag nach dem Mund.
Genau, wir machen das ja auch so, dass man sagt, wir wollen ja vor allem, dass ihr uns liebt und die Daumen hebt, also hier nicht, hier kann man das nicht, und aber dass wir beliebter sind als die anderen, das machen ja die 5 vorhandenen KIs auch, und es führt dazu, dass es alles einfach, es ist eigentlich toll, was du machst. Matthias, alles toll, was du machst. Ich finde das klasse. Super. Oh, super.
Du auch. Ist
das? Ja, ich weiß, danke. Aber du erst.
Unsere Zuschauer auch.
Ja, und all unsere Zuschauer. Also alle, wie sie da sind. Fantastisch, wunderbar, großartig.
Jeder Einzelne.
Ja, wenn man das nur in Verbindung sieht damit, dass die KI halt gleichzeitig immer dümmer wird, also sie wird immer devoter und sie wird immer dümmer, weil sie ja nur noch von sich selbst lernt, aus dem großen Wissensfundus Weltgeschehen und Wissen. Das war ja vorher von Menschen geschöpft. Inzwischen, nach 2 Jahren KI, ist natürlich 90% wieder von der KI geschöpft und bearbeitet und die lernt von sich selbst. Das heißt, sie
ist in einer Selbstverdummungsschleife.
Genau, sie ist in einer Selbstverdummungsschleife und macht und wanzt sich an. Was ist relativ einfach bei leichtgläubigen Menschen. Und dann haben wir jetzt also eine eigentlich geistig schwerbehinderte KI, die sich bei allen anwanzt. Und die auch noch überzeugt, weil die dann auch nicht so richtig helle sind. Das finde ich, da haben sich zwar 2 gefunden, aber ich weiß nicht, ob das für uns so richtig gut ausgeht.
Ich finde, das sagt aber fast mehr über die Menschen aus, als über die KI.
Ja, aber macht das besser?
Das ist so das Sozialmodell der Rede mir nach dem Mund.
Ja. Ja, aber das haben wir gelernt, ne? Über die Jahre und Jahrzehnte. Also das ist am schönsten, ist es in der Echokammer.
Ah, oh, ja.
Da müssen wir auch mal wieder hin, du.
Also ja.
Wieder in seine. Sonst sabbeln wir zwar
immer dazwischen. Aber was ist eigentlich eine Echokammer? Das ist, glaube ich, so ein therapeutisches Instrument. Ich war ja selber in so einer Druckluftkammer. Musst du das als Kind auch? Ich hatte das ja am Herzen. Du musst in so eine Druckluftkammer. Dann muss man in so eine Taucherglocke. Kennst du das?
Nee.
Ich war mit dem Teddybär als kleiner Junge und dann, ja, wurde halt so eine große Tür zugeschnitten mit so einem großen Schraubverschluss zugedreht und ich hatte so ein Bullauge, durch das ich rausgucken konnte und dann wurde da irgendwie Höhenverhältnisse simuliert, damit ich gesund werde.
Ach so, ehrlich?
Ja, ja.
Du bist sicher, dass das nicht einfach nur Sadismus war von deinen Erziehungsberechtigten?
Nein,
okay,
nein,
gut.
Nein. Und wenn ich da was gesagt habe, habe ich nur gesagt, Echo, weil das war ja so hoch in den Bergen.
Ja. War da auch David Copperfield dabei und ist da Wasser reingefüllt worden in deine Glocke? Du musstest da rauskommen.
Meine Oma muss aber mit dir total Platzangst bekommen und ist total ausgetickt.
Du lieber Gott.
Ja, das war die Zeit, als die Medizin noch zu innovativen Konzepten gegriffen hat, die so ein bisschen expliziter den Menschenversuch noch thematisiert hat, während das heute eher in die Fläche gestreut wird mittels Impfungen.
Ja, die gute alte Zeit, als man Kinder noch einzeln gequält hat.
Ja, da muss ich auch noch an meinen Zahnarzt denken, der hat die ganze Zeit geraucht. Das fand ich auch geil. Ich über mich gebeugt.
Ehrlich?
Ja, yeah, total geil. Er hatte so ganz schwarze Zähne. Apropos, wäre das nicht noch was für unseren Shop, die elektrische Zahnbürste von Karl Lauterbach?
Ja.
Ich habe da noch ein Kontingent jetzt beim Mediamarkt, beim Satan bestellt. Die können wir noch verramschen.
Ja, du, wie gesagt, du freust dich bestimmt über die vielen Pakete, die du demnächst packen darfst.
Ja, das mache ich. Mach ich mit links.
Antworten. Also, Du musst dann am Ende der Sendung nochmal sagen, dass das ein Scherz war. Es ist überhaupt nichts im Shop. Es gibt keinen Shop, verdammt nochmal. Ja, außer Zahnbürsten, Zahnbürsten-Schlüpper und so. Mach du mal.
Ja, natürlich.
Ich freue mich.
Aber die Echokammer ist sozusagen die geborene Heimat für den Zeitgenossen des 21. Jahrhunderts. Und die KI erfüllt uns diesen Wunsch und schafft damit den Unterschied zwischen Wirklichkeit und Realität vollkommen ab.
Mhm.
Darauf wollten wir hinaus.
Mhm.
Und unterstützt damit, du wolltest noch was zum Thema KI sagen, oder?
Nee, kann okay. man noch viel zu sagen, aber das können wir auch gerne alles mal weglassen.
Weil du wolltest sagen, dass wir dieses Drehmoment nicht mitbekommen, dass uns sozusagen der Boden unter den Füßen weggezogen wird und wir vor lauter Ablenkung die wesentlichen Fragen gar nicht mehr bedenken können.
Ja, das war eigentlich vorhin der Richtige. Dazu spielt die KI sicherlich eine Rolle, uns dann weiter abzulenken und uns sehnsüchtig nach Lenkung, wie heißt das auf Deutsch? Guidance, also dass man sagt, jemand soll mir das einfach...
Führungschaft,
ja, und das einfach erklärt und dann zeigt, wo es hingeht. Aber das ganze Programm, das du ja auch mit dem Iran und dann, man wird immer so hin und her getrieben zwischen diesen einzelnen 12-Tage-Kriegen. Mich erinnert das immer, du hast doch die Katzen, ne? Das ist so, wie wenn man so einen Punkt von einer Taschenlampe an eine Wand, an die Wohnzimmerwand an- und ausmacht und eine Katze davor sitzt, dann macht die doch immer diesen hier, oder?
Ich meine, kommt und haut mir den Laserpointer aus dem Haus.
Die ist so gut, das ist eine kluge Katze, aber normalerweise ist ja eine Katze dann so wie unsere Mitbürger und ist dann irgendwie
Augen-Yoga.
Ja, und geht dann wahrscheinlich auch noch drauf los. Also, dass man sagt, in dieser, während wir so die ganze Zeit abgelenkt werden und dann auch noch getrennt von den anderen Katzen, was dann jetzt überhaupt sich wo befindet, läuft ja der große Plan die ganze Zeit weiter, den wir nicht sehen. Das ist im Grunde wie dieses Bühne wegdrehen. Also die wesentlichen Dinge passieren dann rechts von der Bühne. Die Freiheitsstatue steht da immer noch. Wir kriegen das offensichtlich gar nicht mehr mit. Ich bin nur dann immer so und denke, man muss darauf schon ab und zu mal hinweisen. Also dass es überhaupt kein Chaos herrscht auf der Welt und in den entscheidenden Kreisen. Es herrscht ein bisschen Verwirrung und Chaos oder reichlich bei uns. Aber die Dinge gehen alle...
Das Chaos ist ja fürs Volk.
Ja, aber die Dinge gehen ja alle wie gewünscht weiter. Ich glaube, es wundert ja auch keinen. Selbst die Mullahs und der Trump und dann der Putin und die Ukraine, warum da eigentlich das alles so relativ kontrolliert ja doch am Ende abläuft. Wir sprachen
haben ja alle gewonnen, den Krieg.
Ja, ne? Genau, die haben beide den Krieg gewonnen, aber der Putin schmeißt ja auch weiterhin nach 3 Jahren noch nicht wirklich mit richtig großen Bomben auf Kiew. Wir haben uns aber häufiger gewundert, dass man sagt, aber der eigentliche Plan dieser 300 Weltherrscher, die wir nun mal haben, unsere 300 Kaiser, der wird ja ununterbrochen weiter verfolgt und weiter umgesetzt. Also wir steuern auf ein digitales Gulag zu, auf eine Totalüberwachung ohne Bargeld und ohne Rechte. Mit Menschen, die sich dann nicht mal mehr verbinden können, während wir abgelenkt sind durch diese Kegel an der Wand. Wer weiß, ich werde diesen Link dann auch mal setzen, das am Beispiel der Landwirtschaft mal aufzuzeigen, weltweit, dass auch da überhaupt kein Chaos herrscht, in keiner Hinsicht. Die gesamte Landwirtschaft auf der Erde gehört eben den Vermögensverwaltern unserer 300 Kaiser. Das sind BlackRock und State Street und wie sie heißen.
Der Bill ist, glaube ich, auch engagiert in dem Bereich.
Der Bill hat seine Finger da sehr weit drin, in allen Dingen. Das ist ja nun einer der wichtigsten Kaiser auf der Welt. Der macht ja schon seit 10 Jahren diese Agrarrevolution in Afrika und hier die Bildung übernommen und die Pharmasteuerung und die Programmierung. Also der ist ja ganz harmlos. Aber gerade zur Landwirtschaft, wir sprachen darüber kurz auch vor der Sendung hier. Das muss man sich
mal in Ruhe... Nach der Aufzeichnung, aber vor der Sendung.
Nach der Aufzeichnung, vor der Sendung, das muss man sich einfach mal in Ruhe angucken. Das ist tatsächlich so, dass da herrscht ja nun gar kein Chaos. Das ist alles sehr, sehr gut organisiert, die gesamte Landwirtschaft auf der Erde und in Deutschland ist gefesselt und gebunden in den Händen von BlackRock. Niemand kann da nochmal irgendwas machen oder irgendwie Gegenwehr leisten, auch nicht unsere Landwirte.
Und die sich einen kurzen Einschub machen, weil gerade die Landwirtschaft war ja mein Thema. Mhm. Wir hatten ja auch das Interview mit Anthony Lee bei B und Besuch. Mhm. Und ich glaube, das war die letzte Chance eigentlich, eine nennenswerte politische Kraft zu entfesseln, die dem Ganzen exemplarisch am Thema der Landwirtschaft hätte Einhalt gebieten können. Du erinnerst dich an die Bauernproteste in Berlin, die tatsächlich das Potenzial gehabt hätten, über den einzelnen Politikbereich der Landwirtschaftspolitik hinaus in alle Gesellschaftsbereiche reinzustrahlen. Das wurde einerseits unterbunden, indem der Ruckwied, der damalige Bauernpräsident, sich von anderen Querdenkern und Schwurblern distanziert hat und vor allem von Rechten und Nazis. Mhm. Und weil das nicht auszureichen schien, weil es eben noch andere Kräfte gab, also über die Rolle von Anthony Lee oder wie auch immer, man möchte jetzt nicht einzelne Personen überhöhen, aber man hat ja dann durch die große Wannsee-Konferenz-Enthüllung dem Ganzen dann auch die Luft abgelassen und damit war ist diese Chance für immer verstrichen. Mhm. Und das führt dazu, dass wir ich bringe dich wieder gleich in die Spur, also dass wir auf dem Wege der Landwirtschaftspolitik einige Transformationen haben, die dem einzelnen Landwirt, der eigentlich immer maßgeblich war, einfach in Richtung Nahrungsmittelautonomie in Deutschland und auch Aufrechterhaltung der Lebensfunktionen, die letzten Möglichkeiten geraubt haben, diese Rolle wahrzunehmen und damit eine Enteignung in globalen Maßstab herbeizuführen. Ist das, was du sagen willst?
Ja, man
und
muss
auch eine Einbettung in das große Referenzsystem der industriellen Landwirtschaft.
Wenn wir uns einig sind, dass man verhindern muss, dass es in der Zeit, die jetzt kommt, also dass dann einzelne Menschen, vernünftige Menschen, sich organisieren, zusammenrotten und sagen, da machen wir nicht mit. Ja, die Idee könnte ja mal irgendwann aufkommen. Also wenn jetzt noch die das weitertreiben und das Geld abschaffen und weiter Kriege machen, das Licht ausschalten, dann könnten ja Menschen wie du und ich in der Nachbarschaft und so weiter sein, das möchten wir jetzt nicht mehr. Ja, könnte ja passieren.
Rein hypothetisch.
Das darf ja nicht passieren. Also man muss ja, bevor man irgendwie dann alle Schalter umlegt, tatsächlich verhindern, dass dann nach dem Schalter umlegen 15 Minuten statt kein Bargeld mehr, Abschaltung und Zensur automatisch. Man muss verhindern, dass Menschen dann aufeinander zugehen und sagen, das ist jetzt zu weit gegangen, das gefällt mir nicht. Mhm. Das wird man ja schaffen, indem wir beide uns dann nicht mehr bewegen können und keine Kreditkarte mehr haben und kein Smartphone. So, aber so ein Kulminationspunkt wäre ja ein Landwirt, der dann tatsächlich auch noch eigenes Getreide anbauen kann und das dir oder mir in die Hand drücken kann oder sogar noch eine Scheune hat oder noch Privatbesitz, wo wir uns organisieren könnten. Das heißt,
ist das eine Abkopplung aus der Abhängigkeitsmaschine, die uns per Gnade Rechte gewährt oder abschalten kann?
Ja, da wären doch die Landwirte ein echtes Problem.
Weil sie nämlich Autarkie gewährleisten.
Ja, zumindest auch für die.
Das ist eine Voraussetzung für Souveränität.
Genau, und das muss doch unterbunden werden. Und was global eben schon so geschickt ist, muss man einfach sehen, was denn Landwirtschaft, welche Rolle Landwirtschaft spielt und wie sie dann eben auch verzahnt ist, wenn man also pestizidbeladene, hochsynthetisierte Lebensmittel herstellt. Ja, über den Weg vom Feld ins Supermarktregal, um wiederum der Pharmaindustrie ordentlich Kunden zukommen zu lassen. Denn das kommt ja dabei raus. Also fette, kranke Menschen. Und dann sagt, das verzahnt man jetzt auch noch so, dass die Beschäftigten sowohl in der Lebensmittelvertriebsbranche als auch bei den Bauern, das ist ja nicht viel, als auch bei der Pharmaindustrie, alle wiederum dazu beitragen durch ihre Sozialeinzahlungen, dass die Bauern, die dann auch mitversichert sind in diesem Sozialsystem, also so baut man ein sehr rundes System, das eigentlich die Unterdrückung, Entrechtung und Enteignung so fest installiert an allen Stellen, dass da gar keiner mehr aussteigen kann. Verstehst du meinen Gedankengang? Also das ist
rund. Ich verstehe ihn, aber er gefällt mir nicht.
Nein.
Er mich intellektuell überzeugt, aber ich finde das keine sehr schöne Aussicht.
Nein, das finde ich auch nicht. Das finde ich ganz schrecklich und ich sehe ja nur diese Gefahr, werden dann wieder Leute sagen, Sven sieht ja immer alles so schwarz. Und da komme ich, wenn ich darf, nur auf meine zwei Fragen, die ich dir noch stellen will heute. Auch wenn wir schon ganz schön lange reden, aber wir halten noch einen Moment durch, ne? Oder bist du schon
zum Ich bin hellwach.
Okay, ich nicht. Nein, aber die Frage, die ja auch dann wieder zusammenhängt mit, ich sehe, dass der Plan aufgeht, ich sehe, was mit der Landwirtschaft passiert, ich sehe auch, was das Ziel ist. Und dann sehe ich die 90% Menschen um mich rum, die sagen, Sven, du siehst das irgendwie alles zu schwarz und das ist doch immer, es wird schon gut gehen. Ja, also das ist ja auch bisher immer noch gut gegangen und das wird ja auch irgendwie, uns wird da schon was einfallen und dann.
Und ich glaube auch an das Gute des Menschen.
Genau, wir glauben an das Gute in Menschen und dann auch ansonsten daran, dass uns ja bisher auch immer noch was eingefallen ist. Es ist noch mal gut gegangen, sagt man,
glaube ich. Ja, Kölsche Grundgesetz.
Ja. Und meine einzige Frage ist dann ganz bescheiden, wie kann man denn sagen, es wird schon gut gehen, wenn es nicht gut gehen kann? Ich mache mich damit noch unbeliebter bei allen, als ich sowieso schon bin. Ich gestehe,
das stimmt doch gar nicht.
Na doch. Aber dass man diese selbstverständliche Frage mal stellt und dann sagt, wie soll es denn gut gehen? Und darauf haben die wenigsten dann eine Antwort. Die meisten gehen dann irgendwie grillen oder so. Und ich sage, ja, ich bin ja gerne Optimist. Aber wie soll es denn gut gehen? Klar, man kann sagen, wenn es dann jetzt ganz hart kommt und dann kommt ein Krieg und dann fällt der Strom aus oder die, na, wir dürfen selber nichts mehr anbauen und die Landwirte auch nicht, dann machen wir dies, das und Folgendes. Ja, mir fallen nur Leuten keine Antworten an. Wenn ich sage, wir haben, demnächst gehen Matthias und ich in Rente, das ist jedenfalls die Idee, ich kriege keine Rente, aber du und unsere ganze Generation geht in Rente. Wer bezahlt das? Dann sagen die Leute, ja, das bezahlt die Rentenversicherung. Ja, wer bezahlt denn die Rentenversicherung? Ja, da ist ja irgendwie Geld auf der Bank und das wird dann verzinst und dann kriegt Matthias seine Rente.
Ja, die Goldvorräte, ne?
Ja, auch das. Aber auch, das ist ja alles gut angelegt, das Geld. Ich habe doch 40 Jahre eingezahlt. Und wenn man den Leuten dann sagt, das ist keine Anlage, sondern ein Umlageverfahren, das heißt, wir haben für 1,5 Monate Reserve in der Rentenkasse, und sollte die Wirtschaft nicht mehr so richtig Tritt fassen oder mal so einen Krieg ausbrechen, dann wird das Defizit, das wir heute schon haben, und das heute schon nicht mehr aus den Zahlungen für die Rentenkasse zu stemmen ist, sondern das meiste aus Steuergeld kommt, dann wird in dem Moment dieses ganze System von der Wand fallen. Dann hat man einfach...
Das war auch keine schöne Aussicht.
Nein, ich sag ja nur, wie wollt ihr denn das lösen? Es war immer gemeint, schon ganz kurz bei Bismarck, ja. Es war nicht gemeint, das ist jetzt irgendwie eine Versicherung und dann kriegst du irgendwie, das legen wir an, das Geld,
ja.
Wie so eine private
Lebensversicherung
und von den Zinsen, das legen wir geschickt an, dann kriegst du am Ende statt der eingezahlten 300.000 kriegst du 400.000 raus und die zahlen wir dir dann in Häppchen aus und alles schön. So ist das nicht. Gemeint war immer mit der Rentenversicherung. Das heißt, ich, junger Mensch, versichere dir, meiner Mutter, ich versichere dir, nicht dich, dass ich dich im Alter nicht im Stich lasse. Und das haben wir aufgelöst in den 70er Jahren. Wir haben, anders als andere Länder, das ganze Geld verjuckst. So, und du hast eine Lösung.
Eine?
Ja,
ganz viel. Also Dutzende. Erstens... Wir importieren Fachkräfte, die durch ihr Engagement und ihr hohes Bildungsniveau dazu beitragen, dass die Einzahlerseite wächst, die Wirtschaft floriert und dadurch erwirtschaften wir einen Überschuss in den Rentenkassen, der es uns sehr leicht machen wird, die Alten zu bezahlen. Mhm. Erste Idee.
Mhm.
Zweite Idee, wir machen Schulden.
Mhm.
Wir machen ein Rentensondervermögen und stecken das in die Rentenkassen.
Ja.
Dritte Idee, wir führen die Wehrpflicht für Senioren ein und mindern damit den Kostenaspekt.
Na gut, die müsstest du dann als Wehrpflichtige natürlich auch irgendwie bezahlen, aber die Chancen steigen.
Muss ich dem, also ja, aber nicht lang.
Sollte, nennt man das doch.
Nicht so lange muss man wieder, weil das ist ja der Vorteil an der Wehrpflicht, dass es zur Populationsreduktion auch beiträgt.
Mhm.
Gerade in der Alterskohorte kann man da ein bisschen beschleunigend zu Hilfe kommen. Ansonsten würde ich sagen, neue Wirtschaftsquellen erschließen.
Da hilft so ein Gewaltmarsch, 40 Kilometer nachts.
Natürlich.
Ja.
Natürlich.
Mit Rollator.
Ich bin für Ölbohrungen im Bergischen Land. Du hast es selber ins Spiel gebracht.
Mhm.
Unerschlossene Quellen oder im Zweifelsfall Fracking.
Ja.
Und zwar in den Renten, die Rentner selber werden gefrackt.
Ach so.
Oder die enthalten ja auch Gas.
Es würde vielleicht auch reichen, sie da einfach dann unter Tage einzusetzen.
Ja. So, oder noch eine Idee, wir verzichten einfach aufs Kriegsführen und die Umverteilung der Gelder in Richtung neuer Staatsziele.
Hm. Alles gute Ideen. Müsstest du mal, aber du wärst dann ja auch jemand, der auf meine Frage mit sowas käme. Also dann sagen würde, ja, ich verstehe dein Problem, Sven, und hier sind die Antworten. Zum ja. Beispiel eben, wie gesagt, Fracking im Bergischen Land, Rentner fracken im Bergischen Land.
Ja.
Super Idee, weil... Wir
pumpen so Gas in die Rentner rein.
Weil das bringt natürlich dann auch, das wäre ja eine richtige Idee, das ist das gut. Dann stellen wir jetzt halt endlich unsere Erdölvorhaben. Mhm. Die erschließen wir jetzt und fördern sie und erzielen einen riesen Außenhandelsüberschuss. Dadurch, und so können wir auch dann die Rentner, ob wir sie nun fracken oder nicht, dann können wir sie ja zumindest auch am Leben erhalten. Es gibt auch sicherlich andere Ideen. Wir können auch unsere KI-Gigafabriken noch weiter hochfahren und den Chinesen noch mehr als jetzt zeigen, wo der Bartel den Most holt, indem wir weiterhin die tollsten iPhones der Welt herstellen.
Ja, ja.
Sicher, ich würde das ja nur gern mal hören. Wo ist die Idee? Also wenn es dann doch gar keine Erdölrentner im Bergischen Land gibt und wenn wir gar keine KI-Gigafabriken haben. Und
wenn, ach nicht?
Nein, und wenn wir dann auch alles andere nicht mehr so richtig können, weil 75% unseres Bruttoinlandsprodukts gebildet werden aus Luft, weil der Staat irgendwelche Studenten oder Damen-Nationalmannschaften einstellt, um sich gegenseitig zu versichern, dass sie nicht rechts sind und dafür dann noch ein bisschen Werbung machen lassen von Staatsgeld. Matthias, das Ganze ist ein Luftgebilde. Und ich
fand meine Ideen so toll.
Mir fehlt dann, und das ist der, ich höre auch auf, für heute ernst zu sein, aber das ist dann, was mir so fehlt, auch in den Diskussionen, die dann mancher Journalist aus Versehen im Wahlkampf versucht hat, mal so Fragen zu stellen an Politiker. Was ist denn mit diesem Rentenproblem? Und dann jemand wie Habeck, den ich ja sehr schätze, einfach gesagt hat, das ist bekannt, aber das wird nicht diskutiert, das wird auch kein Wahlkampfthema. Auch Frau Lang hat das gesagt, weil das ist den Leuten unangenehm. Es ist auch ein sehr, sehr, sehr unangenehmes Thema.
Ist auch unangenehm.
Ja,
also, ich finde, es gibt zwei große Quellen für Hoffnung. Das eine ist die Leugnung der Realität. Mhm. Und das andere ist die Anerkennung der Realität und die Erarbeitung von Handlungsalternativen. Und die Variante 2 ist eindeutig die schlechtere, weil die zumindest den schmerzhaften Blick ertragen muss und sich dann auch die Anstrengung der Zukunftsfähigkeit aufbürdet. Also insofern verstehe ich schon, dass wir die Leugnung der Realität zum Ausgangspunkt unserer Hoffnung machen.
Ja, ich verstehe das auch, weil du verstehst auch mich, dass ich bin leider nicht so gestrickt, dass ich das problemlos hinbekomme. Du hast recht. Wir haben darüber häufiger gesprochen. Wenn man weiß, da rollt eine Lawine auf mich und mein Zelt zu, guckt man dann da hin?
Nein, dann kann man schon mal den Eisberg baumeln lassen, wenn man auf der Titanic ist und sagt.
Genau. Oder dreht man sich lieber weg? Guckt noch ein bisschen übers Tal und sagt, es wird schon gut gehen.
Also ich schreibe ja an so einem Coaching-Handbuch, ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, und ich habe für so ein Schlüsselereignis, für mich war ja dieser Challenger-Event, als in den 80er Jahren dieses Space Shuttle Challenger sich der Herausforderung gestellt hat, dass man eine explodierte Fahrgastkabine noch retten musste. Das weiß wahrscheinlich, es gab da Audio-Mitschnitte von den Überlebenden der Explosion, denn diese Astronauten haben ja die Explosion selber überlebt, haben den Absturz dann nicht überlebt, aber die Explosion haben sie überlebt und diese Kapsel war im freien Fall. Und die haben gesagt, wir müssen jetzt eins machen, wir müssen positiv denken. Ernsthaft? Und das hat mich total motiviert. Das
wusste ich nicht, kenne ich nicht. Da gibt es noch ein Audio, die waren noch am Leben? Okay.
Die waren noch am Leben nach der Explosion. Ja. Ah, okay. Und haben dann mittels positiv denken ich finde den Satz jetzt irgendwie nicht zu Ende. Was haben die? Haben die
ein
Zeichen gesetzt für Krisenbewältigung und Resilienz?
Ja, und sind positiv denkend gestorben.
Ja, muss man das jetzt so.
Na gut, Das kann, also, kann man ja vielleicht wegwerfen.
Finde ich jetzt ein bisschen demotivierend, ehrlich gesagt. Für mich war das ein positives Beispiel.
Ja, nee, das wollte ich ja betonen gerade, dass man sagen, ja, sterben müssen wir ja irgendwie alle, aber dann doch wenigstens positiv denkend.
Ja.
Dass wir mit der Lawine.
So meinte ich es auch.
Genau, sind wir uns einig. Aber mit dieser Lawine im Rücken, dass wir dann eben auch sagen, ja, aber das ignorieren wir jetzt einfach und.
Bei dem Unterschied zu dieser Challenger-Besatzung hätten wir ja noch Handlungsoptionen.
Mhm. Ja, das steht zumindest zu vermuten, aber nicht, wenn man sich nicht umdreht und es nicht anerkennt. Das ist die Frage, haben wir welche? Haben wir Handlungsoptionen? Könnten wir es aushalten, uns der Lawine zuzuwenden und hätten wir dann eine Idee oder einen Plan? Selbst wenn ich einen Plan habe, um die Rentenkassen zu sanieren, aber haben wir das, die Haltung, das Mindset, wie die Deutschen so schön sagen, um uns dieser Gefahr überhaupt zuwenden zu können? Ich weiß, die Frage geht vielleicht zu weit, aber wenn... Ja, verstehst du mich? Ich versuche mal, das zu erklären. Also,
ja, der Punkt ist ja der, dass die Realität ja leider so eine gewisse Eigendynamik an den Tag legt.
Mhm. Ja, das tut die ja immer. Nein, ich meine diese Verweigerungshaltung. Dass
ja,
man sagt,
ja, ja.
Ich gucke mir die Realität einfach nicht an. Also ich verweigere diese Lawine, ich verweigere auch alle anderen Gefahren und die Realität, die
ich verweigere auch Stimmen, die mir diese Gefahren zeigen.
Ja. Ja, das stört mich ja nur bei meiner freien Entscheidung eben nicht, diese Lawine anzugucken. Warum auch immer, weil ich, wenn man, da kann man ja eh nichts machen oder ich, das stört mich jetzt nur oder ich bin dazu zu faul oder weiß der Geier. Ist die Frage, warum halten wir das denn aus? Also wir gucken, wir sehen das ja an, oder? Wir sehen uns die Realität an.
Ja, aber nur die Kunstfigur, also ich als echter Mensch, ich ignoriere das auch.
Du bist
nein,
ja hier,
es ist scheiße.
Heute bist du ja hier als echter Mensch, aber das ist doch voraussetzungsreich. Also, dass wir in der Lage sind zu sagen, ich traue mich an die Realität ran.
Hm.
Oder?
Das hieß früher mal erwachsen sein, oder?
Ja, wir haben immer ganz viel Verständnis gehabt in den letzten Jahren und betonen das ja auch immer wieder, dass es ausreichend Gründe gibt, das eben nicht zu machen. Weil man kann ja sowieso nichts tun, das kann man ja auch abkürzen und das ist ja auch alles sehr anstrengend, sich das genauer anzugucken. Dann gehe ich doch lieber noch irgendwie einen Cocktail trinken.
Ja.
Ich glaube nur, dass eben hinter diesem, nee, dann, das gucke ich mir nicht an, das ist mir zu anstrengend, ich gehe einen Cocktail trinken. Dahinter steckt... Der Kernfehler oder unser Kerndefizit, das wir als Menschen haben, wir haben gar nicht die Kapazität, weil uns jedes gescheite Bild von uns selbst und von unseren Überzeugungen fehlt, um uns überhaupt einem solchen, der Realität überhaupt zuwenden zu können.
Ich glaube, wir haben ein doppeltes Defizit. Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen. Also wir gucken ja weder auf die Realität, noch gucken wir auf uns selbst.
Mhm.
Das heißt, das, was uns selber ausmacht, ist völlig im Dunkeln und ungeklärt. Die meisten von uns leben als Modellinsassen in der Gefangenschaft von Imperativen und Geschichtsbruchstücken, die sie treiben, ohne dass sie sich mal angeschaut hätten, was treibt mich da eigentlich? Wer erzählt mich da eigentlich? Was erzähle ich mir eigentlich selber als Lebenslüge, um mich voranzutreiben? Also ich glaube, das sind alles Aspekte von Bildung, würde ich letztendlich sagen. Selbsterkenntnis und Urteilskraft.
Mhm.
Und du hast das ja wunderschön in die narrativen Bezüge gesetzt. Also dass wenn ich mein Leben als Geschichte leben möchte, dann sollte ich vielleicht mich auf die Seite des Erzählers begeben und nicht auf die Seite des bloß Erzählten.
Ja, das ist dann, du hast eine andere, leicht andere Herangehensweise, systematisch. Also wir hatten das gestern, glaube ich, auch kurz, ne, besprochen. Du machst es dann kategorial oder wie auch immer und ich versuche es als, heißt das so? Du entwickelst dann so Kategorien. Und ich dieses Erzählerprinzip nur, da ist, muss man, glaube ich, vorher einmal nennen, die Grundvoraussetzung überhaupt für alles, dass man muss ja an irgendwas glauben. Also niemand kann nicht nichts glauben. Man kann nicht nichts glauben. Das geht nicht. Selbst ein Nihilist glaubt dann eben, dass nichts Bedeutung hat. So andere.
Er fängt sogar an zu missionieren.
Ja, aber gut, er hat auch einen Glauben. Er glaubt, nichts hat Bedeutung. Andere Menschen glauben an einen Gott oder glauben an, ja, wen auch immer. Also Gott, Allah oder die große Schildkröte und wieder andere glauben nur an, man muss im Leben viel Geld verdienen. Also auf die Frage, woher kommst du, wozu bist du hier, muss man ja eigentlich eine Antwort haben als Basis für alles Weitere, weil daraus ergeben sich doch Denken und Fühlen und daraus ergibt sich wiederum Handeln. Richtig? In aller Kürze richtig zusammengefasst.
Richtig.
Und wenn man diese eigene Basis gar nicht kennt,
genau,
also sagt, die Frage, woran glaubst du, beantworte mir das, was machst du da eigentlich, auf welcher Basis und warum, wozu bist du hier? Wenn man das nicht beantworten kann und auch durchdacht beantworten kann, dann weiß man natürlich auch nicht, warum man was fühlt, denkt und warum man wie handelt.
Das heißt, wenn man ist eine Marionette von Mustern, die an Strippen im Inneren ziehen.
Genau. Ohne diesen Grund zu kennen.
Genau.
Also der ist einem schlicht unbekannt, weil man sich da, weil das so ist. Was ist das für eine blöde Frage? Was machen Sie denn da? Ja, ich arbeite hier im Amt und nehme irgendwie Hartz IV, Empfänger 2 Euro weg. Ja, aber warum? Ist das der Sinn Ihres Lebens? Also haben Sie deswegen ein Gehirn mit auf die Welt bekommen, temporär? Das, oder andere, die alle schönen Sachen fangen mit F an, die den ganzen Tag einfach nur diese paar Dinge tun und denken, das ist der Sinn des Lebens.
Mir fällt keine einzige schöne Sache mit F an.
Ach du, Fußball, Essen, also Fernsehen. Und so. Wenn man es dann wenigstens benennt, also wenn dann einer antritt und sagt, der Grund, dass ich auf der Welt bin, ist, um möglichst viel Spaß zu haben, viel Geld zu verdienen und danach richtig mein ganzes Fühlen und Denken aus und mein Handeln. Dann würde ich sagen, okay, mit dir möchte ich zwar nichts zu tun haben, aber es ist zumindest stringent. Du weißt, warum du auf der Welt bist. Um Geld zu verdienen und andere schlecht zu behandeln. Wieder andere wie wir haben das, glaube ich, auch, haben auch eine Antwort, oder? Oder eine Vermutung?
Ich denke schon.
Ja, also ich sprach vorhin auch dann mit meiner Frau, die sagte, um Erkenntnisse zu gewinnen. Das führt in einen gewissen Stoizismus, da haben wir viel gemeinsam.
Um und Schönheit zu schaffen.
Ja, auch gut. Oder um Gutes zu tun. Oder um schlimmer noch, sich aufzuopfern für die christlichen Werte. Oder
um junge Seelen zu inspirieren.
Was ich sagen will, ist, bei vielen ist da einfach so ein Vakuum. Die haben darüber noch nie nachgedacht, warum sie denn überhaupt auf dieser Welt sind. Und jetzt schließt sich für mich der Kreis. Wie willst du mit Menschen, die das nicht beantworten können? Wozu bist du auf der Welt? Warum hast du das Geschenk und das Glück, ein Mensch zu sein? Temporär. Mal so 80 Jahre. Wie willst du mit Menschen, die sich diese Frage noch nicht gestellt haben, dich der Realität in Form einer Lawine zuwenden, auf die man jetzt irgendwie reagieren müsste? Wo sollen die das denn hernehmen? Verspricht ja nun überhaupt keinen Spaß.
Du versuchst die Hoffnungslosigkeit der lawinenbedrohten Zivilisation zu steigern, indem du die Zivilisation als eine Art völlig ignorante, selbstentfremdete, antwortlose, jämmerliche Ansammlung von menschenähnlich angeordneten Organen im Hautsack zu beschreiben.
Mhm. Oder.
Ja, das ist aber mal ein vergnügliches Ende, du.
Oder. Um es mal anders zu formulieren, die Frage vielleicht ins Bewusstsein zu holen, oder das, ich werde das nicht schaffen, aber ich würde sie dann gern stellen wollen, den anderen diese Frage mal nahezubringen. Wozu? Also das, viele kennen das nicht, Matthias, dass man einfach sagt, wozu bist du überhaupt hier? Was ist denn der Sinn dieses Geschenks?
Dass du durch so viele Formen geschritten, durch ich und wir und du, doch alles blieb erlitten durch die ewige Frage.
Wozu?
Wozu? Gottfried Benn.
Ja, wie schön.
Ja.
Aber das in, meinetwegen mit Benn oder in irgendeiner Form, die nur 3 Wörter braucht und schnell bei TikTok zu vermitteln, ist, dass man einfach diese Frage mal zurückbringt und sagt, wozu seid ihr hier? Warum macht ihr das?
Das könnte einiges ändern.
Ja, das könnte alles ändern.
Menschen könnten verstehen, dass ihre Zeit begrenzt ist und dass, wenn man diese begrenzte Zeit nicht vergeuden möchte, man möglicherweise diesem Wozu Raum geben könnte, weil dieses Wozu, viele sagen, ja, das mache ich dann in der Rente. Mhm. Das ist nicht beliebig aufschiebbar, dieses Wozu. Und wie, wenn man es früher erkennt, könnte es einfach auch schöner werden auf der Erde.
Ja, deswegen meine ich, bringe es doch mal denen dann nahe und das kann man auch schon ab dem ersten oder dritten
Lesen. Ist das nicht das, was wir hier die ganze Zeit tun?
Doch.
Ist das nicht
ja, wir sind doch nur
die Flamme von B&B?
Ja, wir sind auf dem Weg in die Sommerpause und da schließt sich ja auch der Kreis zu diesem Geschichtenerzählen. Das heißt, wenn du einen Film siehst, in dem der die Protagonistin kein Motiv hat, also keinen Grund für sein Tun, den du verstehst, dann guckst du dir das ja nicht an. Also das heißt, es ist auch für jeden einfach sehr, sehr einfach zugänglich, dass man sagt, du musst mir doch einen Grund nennen können, warum du handelst, wie du handelst. Keiner von denen da draußen würde dann taugen als Protagonist, weder in einer Romantic Comedy noch in einem Abenteuer noch sonst wo. Und das werden sie wahrscheinlich sogar verstehen. Wenn man sagt, das ist einfach nur armselig. Man kann doch nicht antreten und sagen, ich bin ja hier, um an mich selbst zu denken und dann war es das. Dazu muss man doch kein Mensch sein, da tut es doch auch ein Eichhörnchen. Also diese Frage mal zurückzugeben, zu sagen, wozu bist du hier, was hast du vor, was soll es denn werden? Und das mal gerne zu besprechen. Was würde dich denn
erfüllen? Ich glaube, dass unsere Zuschauer darauf eine Antwort
haben. Ja, das glaube ich auch. Die heute hier sind, die haben das. Und vielleicht müssen wir das noch ein bisschen populärer machen. Zumal die
ist das Menschen, nicht eine Mission? Ist ja, das nicht unser Wozu?
Ich weiß nicht, wir sind beide ein bisschen müde, aber zumal doch diese Leute dann auch nicht glücklich sind, das kommt ja erschwerend hinzu. Die diese Frage nie gehört haben, die so durchgetrieben werden und wie die Katze diese Punkte an der Wand angucken, die sind noch nicht happy. Oder? Die den Rücken zur Lawine haben und nie sich gefragt haben, wozu bin ich auf der Welt? Also deswegen haben wir so viele Coaches und so viele...
Ja, ich möchte jetzt mal kurz dich in eine Reihe stellen mit Personen, die diese Frage schon mal historisch zur Geltung gebracht haben. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um dich. Die haben kein gutes Ende genommen.
Wer kommt jetzt? Paul Gascoigne und...
Paul Gascoigne, Pierre Barsky.
Ja, siehst du.
Mario Basler. Fühl ich mich
verstanden. Ja.
Die sind ja alle...
An die Breme. Sieh dich vor.
Der Einzige, der es mit dieser Frage weit gebracht hat, war ja schließlich Lothar Matthäus.
Ja, siehst du, Raumausstatter. Das ist eben das, was ihm gegeben war.
Ich dachte mehr an Sokrates oder an Jesus. Die haben ja dummerweise, das war ja dieser Sokrates, der ist durch die antike Polis gelaufen und hat diese Frage den Leuten wirklich sehr penetrant gestellt. Und die wollten ja eigentlich nur immer erfolgreich sein in den Spielen der Eitelkeit. Und dann kam der halt mit der Eudaimonia, mit der Frage nach dem Lebensglück. Also was ist Glückseligkeit und wie, worin besteht sie und wie verwirklichst du sie in deinem Leben? Und er hat ja dann etwas schadstoffreichen Cocktail genießen dürfen, nämlich den Schierlingsbecher.
Mhm.
Bevor er dann, wie du formulieren würdest, ans Andreaskreuz genagelt wurde.
Ich bin dir gerade sehr dankbar. Wollen wir Clemens überreden, dass er so die letzte Viertelstunde einfach so mit so einem einfach nur so kubanische nachgemachte Musik spielt und dass das keiner mitbekommt, was ich gesagt habe? Ja, und
vielleicht
habe?
So anstelle unserer doch etwas ermüdeten Gesichter vielleicht so tanzende Kubanerinnen.
Ja, ja, ist ja. Es viel, viel schöner und interessanter und dann wäre auch die Gefahr nicht so groß. Also ich habe das verstanden. Schierling gibt bestimmt auch irgendwie in Leid. Ohne Zucker, ohne Gift. Das ja, würde ich nehmen. Nicht.
Einen Bademantel gibt es auch noch.
Ja, also hast du gut gemacht. Also ich nehme das alles zurück. Ich werde nie wieder jemanden fragen, wozu sind sie eigentlich da? Und mich nie wieder so äußern. Dass das
ist vielleicht besser.
Als Hautverschwendung. Das werde ich nie wieder sagen.
Nein.
Nein, ich werde nur noch über Andy Brehme reden und noch besser, Lothar Matthäus.
Ja, und auch über den Krieg. Also das bin ich gar nicht losgeworden. Mir ist ja aufgefallen, ach nee, machen wir dann nach der Sommerpause.
Was ist dir aufgefallen?
Ja, dass die Zeitenwende endlich erfolgreich war. Weil früher hat man ja die Schulzeitverkürzung eingeführt, erinnerst dich, G8.
Mhm.
Weil man gesagt hat, die jungen Leute müssen schneller in den ökonomischen Prozess rein. Ja.
Das hat ja nicht so richtig geklappt, aber ja gut, hat man versucht.
Mhm. Hat man versucht, aber war ein starkes Argument, alle haben es verstanden und jetzt plötzlich heißt es, ja, jetzt sollen die noch in die Wehrpflicht. Das heißt, die verlieren ja wiederum Zeit, die sie dann nicht mehr arbeiten können. Also das wäre für mich eine Zäsur. Dann wollte ich noch was sagen zum Thema Abtreibung in England, aber das machen wir alles ein andermal.
Das machen wir ein andermal. Wir haben ja auch noch die Möglichkeit sogar, wenn wir denn unsere Webseiten dann mal umgebaut haben, unsere Babyfreunde, Babytalk, mal gucken, was das wird. Wir können da sogar mal einen Text hin tun. Du zum Beispiel, wenn du das möchtest. Aber ich will dich jetzt nicht irgendwie nötigen oder zwingen. Wir sind auch nicht daran gehindert, uns einfach mal zu Wort zu melden, auch im Sommer.
Lass uns das machen.
Ja. Das kündigen wir dann auch nicht groß an, sondern nur klein und dann machen wir das halt hier. Und ja. Also wundert euch nicht, falls wir mal störend irgendwie dann doch mal kurz da sind, dann wird das hier sein. Ich schreibe auch gelegentlich, wie es sich alles so entwickelt, was wir machen. Es ist ja nicht Pause, sondern ich muss nur viel ändern, umbauen. Und wenn ich die Bitte noch loswerden darf an alle, wenn wir jetzt mal 2 Monate ein bisschen unsichtbarer sind oder 3, kündigt nicht gleich alle Daueraufträge, lass uns mal noch ein bisschen machen. So, da ist passiert vieles im Hintergrund. Und wir bemühen uns
sehr. Und nur zum Guten?
Dass es wieder gut wird und alles wieder schön läuft.
Okay. Und es ist nicht unerheblich, was der Sven momentan tut. Der lässt das nicht so raushängen, aber der ist schon ganz schön mit den Nerven runter, weil er sehr, sehr beansprucht ist. Insofern möchte ich die Bitte um Unterstützung ausdrücklich unterstreichen und für alle, die es schon getan haben, danken.
Vielen Dank, dass du dankst und dass du das erwähnst. Ich werde das dann im Nachhinein mal irgendwann berichten. Das ist tatsächlich sehr spannend. Denn ich habe ja mal die Behauptung aufgestellt in einem recht viel gelesenen Buch, das hieß Wer, wenn nicht Bill, über den wir heute auch nicht gesprochen haben. Da gab es einen Punkt, der hieß, schenkt euch das alles. Und das war eine von den Parolen für die Zeit, die wir als Radikalhumanisten dann vielleicht mal brauchen, dass man auch mal auf die anderen guckt und sich gegenseitig mal was schenkt. Ich erfahre gerade, dass man das gar nicht darf. Aber darüber werde ich dann berichten, wenn es soweit ist, wenn die fertig sind mit mir. Das ist eigentlich ein sehr interessantes Thema. Nicht nur für...
Ja, als theoretisches Thema möglicherweise noch interessanter als das existenzielles Opfer.
Existenziell ist überhaupt gar nicht lustig, aber nee. Ich bin ja gern bereit, dann auch ganz viele existenzielle Dinge zu erleben und danach dann zu berichten, wenn ich hoffentlich aus dem Dunkel wieder zurück bin.
Alle Sorgen können ertragen werden, wenn man sie nachher in eine Geschichte verwandeln darf.
Ja.
Hannah Arendt zitiert das.
Ja.
Bin ich ein bisschen beschönigend, weil in dem Moment, wo man die Sorge erträgt, ist man in dieser Geschichtserzählung immer noch ein bisschen entrückt, aber...
Da würde man das doch auch... Deswegen, ja, wenn dann jemand so mitten im Maul des Drachen sitzt und dann kommt Hannah Arendt um die Ecke und sagt...
Hör mal, geile Situation
bin ich. Das ist gar nicht so schlimm, solange du da Heidi wieder rausgekommen hast. Gut, ich gehe mal einen Cocktail trinken. Ja.
Eben.
Gut, hoffen wir mal, dass wir da Heidi wieder rauskommen. Wir melden uns. Wir danken allen, habt einen schönen Sommer und wir beide sprechen uns dauernd, sowieso.
Sowieso.
Manchmal drücke ich dann einfach auf den Knopf und nehme das auf und sende das.
Tja. Und ansonsten gibt es ja immer noch den Shop. Nicht vergessen.
Ja, so, jetzt zur Vorbereitung von Klopapier abreißen, aber richtig. Ich glaube, dafür kriegst du für diesen Beitrag nicht nur einen Grimme-Preis, sondern auch irgendeinen Friedensnobelpreis. Wenn du
ich bin jetzt gewohnter Preisempfänger, ich kann das. Also ich bin gerüstet.
Ja.
Ich kann mich gar nicht von dir trennen, Sven. Ja. Komm, wir hören einfach gar nicht auf. Wir machen jetzt 3 Stunden lang. Ja. Dann berührt sich die Sendung, die wir vorher aufgezeichnet haben, mit der, die wir jetzt machen.
Ja.
Und es gibt so eine Art Zeitknoten.
Das finde ich gut. Und zumal das ja alles schon aufgezeichnet ist. Und ich ja nach der Aufzeichnung auch gar nichts mehr machen muss, um es dann auch hochzuladen und zu bearbeiten mit Clemens, der jetzt auch schon gerade auf Kohlen sitzt. Clemens, entspann dich. Das ist alles schon on air. In diesem Moment läuft das alles schon. Ich hoffe, du bist jetzt... Du bist schon, komm doch ins On. Ja, nee,
das sind so viele Menschen. Komm, wir lassen jetzt hier mal die Höhlen fallen.
Also Clemens ist jetzt ganz beruhigt. Der muss jetzt nicht noch 3 Stunden lang irgendwas rendern, Matthias. Also er weiß jetzt, das ist alles schon geschehen und er kann sich jetzt.
Ja, dann können wir noch weitermachen.
Natürlich nicht hinlegen. Wir können auch bis Sonntag, bis es dann live läuft.
Ja, ich muss zum Rewe.
Ich werde diesen Satz vermissen. Gut, viel Freude dabei und vielen anderen auch am Baggersee, im Rewe oder sonst wo und
wir sind bei euch, wir sind ja gar nicht weg. Heute ist nicht alle Tage, wir kommen wieder, keine Frage.
Genau, und wir berichten zwischendurch, in welchem Drachengesicht wir gerade sitzen und uns tapfer schlagen. Mach's gut, Du und auch Clemens und ihr alle da draußen. Danke.
Danke für die Bis Zeit.
Ciao.
Tschüss. Tschüss.